und herzlich willkommen zu Ausgabe 340 des Nur der FCM Podcasts, eurem linksgrün versifften Lieblingspodcast zum ersten FC Magdeburg. Die heutige Folge wird euch von Sören präsentiert. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und sorry, dass ich dich nicht nochmal erinnert habe, ein sonstiges Thema zu schicken. Ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm, lieber Sören. Wir haben nämlich heute ein, zwei Themen auf der Liste, die ein bisschen länger dauern, aber wenn du noch ein Thema ein- oder nachreichen möchtest, mach das sehr, sehr gerne, dann greifen wir das in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall auf. Genau, wir haben heute eine ganze Menge Dinge zu besprechen, unter anderem auch was sehr, sehr Schönes, nämlich einen 2:1 Auswärtserfolg des FCM bei Darmstadt 98. Wir gucken so ein bisschen voraus aufs nächste Heimspiel gegen Fürth. Unter der großen Fragestellung gelingt endlich mal wieder ein Heimsieg und wie gesagt, wir haben dann auch ein sonstiges Blog, ein paar schöne Sachen, unter anderem von Thomas, der uns aus dem Urlaub heraus fleißig Hausaufgaben aufgibt. Also erstmal nochmal schöne Grüße in den Urlaub und Thomas, bitte keine Strandbilder mehr in deinen Status posten. Das ist das führt zu Unfrieden hier in der Podcast-Crew, die nicht am Strand ist. Also hallo Kerstin, grüße dich.
Was für ein wunderbares Intro ja. Und auch von mir ein fröhliches Hallo in die Runde.
Hallihallo. Ja, ich hatte einen alternativen Tag. Und dementsprechend so halb geladen bin ich noch und dann passieren solche Dinge. Genau. Wie ist es bei dir? Alles schick? Du bist ja nun, wie gesagt, auch nicht im Urlaub. Das heißt, du und ich fristen unser Dasein hier im tristen Mitteldeutschland. Wie ist es bei dir?
Ja, ich konnte in dieser Woche schon zweimal meinen neuen Wintermantel ausführen. Also, läuft.
Siehst du? Passt doch, wunderbar. Gut, dann lass uns mal reinstolpern in die heutige Folge und mal beginnen mit FCM-News-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahme. Ich habe eine, die aber nicht so viel mit dem FCM zu tun hat, die ich aber sehr, sehr, sehr lustig finde. Da muss ich auch gleich zu unserer Verteidigung sagen, dass wir das Thema, glaube ich, gar nicht nochmal aufgebracht hätten, aber unser Hörer Markus uns eine Mail schrieb. Und ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Weil nämlich, und das finde ich sehr, sehr lustig, die Fanszene von Hertha BSC jetzt, glaube ich, 7 Spiele gebraucht hat, um zu verstehen, was sie da für einen fantastischen Mittelstürmer in ihrem Kader haben. Und der gute Markus hat uns so ein paar Twitter aus, oder X, oder wie auch immer diese Plattform jetzt heißt, Aussagen geschickt, die offensichtlich gepostet wurden während des letzten Spiels von Hertha zum Thema Luca Schuler. Und das, also ich muss sagen, mich hat das ein bisschen amüsiert, nichts gegen den Menschen Luca Schuler, aber also das, was da so zu lesen war, war doch sehr, sehr ähnlich zu dem, was man dann hier irgendwann irgendwie auch lesen durfte. Ist ganz interessant, dass also jetzt in Berlin Luca Schuler auch so richtig angekommen ist, würde ich sagen, oder? Was denkst du?
Ich hatte sehr starke Groundhog Day Schwingungen, als ich das gelesen habe. Also Groundhog Day auf Deutsch der wunderschöne Film Täglich grüßt das Murmeltier, weil ich so dachte, ich verstehe
ja.
Euch.
Ja, kommt einem bekannt vor. Ich musste, als ich das gelesen habe, ich habe die Mail, ich kann gar nicht reden, in unserem Unterstützer-Discord, so heißt es richtig, gepostet und werde das jetzt hier nicht nochmal alles vorlesen, aber war so ein bisschen amüsiert, weil ich mich zurückerinnerte an eine Unterhaltung, die ich ja im Zug mitgehört hatte, jetzt im Sommerurlaub. Ich habe davon im Podcast auch berichtet, wo sich zwei Hertha-Fans ziemlich begeistert über Luca Schuler und sein wahnsinnig tolles Kopfballspiel äußerten so. Und das ist jetzt hier hat sich, glaube ich, hier so ein bisschen nivelliert. Ich hatte gerade eine schöne Sache, genau. Nur mal ein Auszug und dann soll es auch gut sein, wieder mit unserem Ex-Stürmer. Bei allem Respekt, ich mag Schuler als Mensch, aber ohne Stürmer steigt man halt nicht auf. Naja, gut. Genau, lassen wir es dabei, aber ist schon so ein bisschen kurios und ich finde es dann irgendwie auch ulkig, dass uns Hörerinnen und Hörer da auch nochmal drauf hinweisen. Also großer Dank, Markus, für deine Mail. Die hat uns sehr, sehr erheitert an der Stelle. Genau. Ansonsten, zweite FCM-News. Da kannst du, glaube ich, helfen, Kerstin, weil du es in unserem WhatsApp-Kanal für den Podcast geworfen hast. Das Nachwuchsleistungszentrum sucht einen neuen Namen, ne?
Ja, und das ist in der Tat etwas, was mich freut, weil es an sich auch folgerichtig ist, denn wir haben ja seit diesem Sommer dankenswerterweise auch die Damen bei uns und da lief ja bisher das LLZ inoffiziell unter dem Namen Magdeburger Jungs. Das funktioniert jetzt so nicht mehr.
Genau.
Und da hat der Verein sich an uns gewendet und ruft uns alle auf, zu schreiben, wie man denn in Zukunft die Jungs und Mädels und alle dazwischen und da draußen, die bei uns im Nachwuchs spielen, nennen könnte. Und ich finde, Alex, du hast auch schon eine sehr schöne Idee gehabt.
Ja, Magdeburger Göhren war mein Vorschlag. Ich
Ja.
fand Thomas' Vorschlag aber besser. Tatsächlich.
Weibertruppe.
Nee, Kidsclub.
Ja, das Problem ist, dass es ja innerhalb des Vereins schon ein Produkt namens Kids Club gibt.
Ja, das ist richtig. Aber trotzdem fand ich den Vorschlag irgendwie ulkig. Na, Weibertruppe passt ja auch nicht,
Nee.
weil er da auch Jungs rumturnt.
Es sei denn, dass der Verein dann irgendwie ein paar Schritte überspringt und sich jetzt sagt, dass er jetzt für die nächsten 65 Jahre oder nee, 60 Jahre jetzt alles im generischen Femininum bezeichnet. Dann würden wir natürlich alle unter Weibertruppe laufen, ne?
Ja, ich hätte da Sympathien für. Ich frage mich jetzt nur gerade, genau, die Mail, also das ging an Mitglieder, ne? Hatte mich nämlich gerade gefragt, ob da jetzt alle aufgefordert waren, aber das ging tatsächlich über den Mitgliederverteiler. Genau, also sind alle Mitglieder aufgefordert, jetzt nochmal einen neuen Namen ins Spiel zu bringen. Ja, wie gesagt, also Magdeburger Göhren wäre mein Vorschlag, was wäre denn deiner?
Ich weiß, dass in der Magdeburger Mundart Kinder immer die Kahlen sind.
Ah.
Aber und es gibt ja auch das Kahlen-Ticket, ne? Aber ich glaube, dass man irgendwann aus dieser Bezeichnung herauswächst und dann wäre das, glaube ich, so nur U15 oder U17 auch nicht mehr so ganz gerecht. Ich weiß gar nicht, ob es ein Magdeburger Begriff für diese wilde hormongesteuerte Teenagerzeit gibt. Ich befürchte ja nicht, weil das würde sich dann wirklich aufdrängen. Also mal schauen, wie kreativ unsere Mitglieder sind.
Ich hätte noch einen Vorschlag.
Erzähl.
Also wenn du jetzt sagst, sozusagen Teenagerzeit und so und Jugendsprache und so Gedöns, dann habe ich jetzt gelernt, dass offensichtlich, ey Digga, mein Schöner, auch etwas ist, womit der Verein werben kann und auch Mitglieder sozusagen versucht zu rekrutieren. Und dann wäre doch, ey Digga, mein Schöner, NL-Nachwuchsleistungszentrum ein ganz guter Titel. Vielleicht sogar, weiß ich nicht.
Und du denkst, dass sich unsere Mädchen- und Frauenmannschaften darunter versammeln können?
Na, du kannst ja auch sagen, ey Digga, meine Schönen oder so. Oder einfach nur, ey Digga, weißt du? Digga, NLZ, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also irgendwie so könnte man auch irgendwie denken, weiß ich nicht. Ansonsten, ja.
Wird das alles ein bisschen cringe?
Boah, das war jetzt aber, das lag mir nämlich auch sonst auf der Zunge, aber okay. Was haben wir noch an Jugendwörtern, die wir hier so reinwerfen können? Wir als sozusagen Menschen im schon deutlich
Ich glaube,
gesetzteren Alter.
alles, was wir jetzt da versuchen würden, würde uns komplett ins Abseits geben. Lass uns bitte die Restwürde noch, Alex, bitte.
Also noch mehr ins Abseits meinst du? Na gut, dann belassen wir es an der Stelle dabei. Aber coole Aktion auf jeden Fall, finde ich auch gut, finde ich tatsächlich gut. Also jetzt mal wirklich ernsthaft, dass ja, die Mitglieder sich da einbringen dürfen. Und ich bin wirklich auch gespannt, was da an Vorschlägen kommt. Und ja, Magdeburger Kahlen habe ich jetzt gerade überlegt. Ja, weiß nicht. Klingt jetzt irgendwie nicht.
Es wird vor allem außerhalb von Magdeburg und jeder, der keine Magdeburger Großeltern hat, die dieses kennen, die werden sich denken, wie die Kahlen. Was? Rasieren die sich alle den
Ja.
Kopf?
Ja, gut, das stimmt natürlich, wobei ich jetzt gerade so dachte, ist das, wozu dient eigentlich dieser Titel, ne? Also ist das sozusagen eine Sache, die du werbemäßig, wo du damit nach draußen gehst und irgendwie überregional Interesse versuchst zu, ja, irgendwie, ich hätte fast gesagt, zu verursachen, zu erzeugen, so? Oder ist das eher eine Geschichte, die sozusagen, naja, auf die eigene Identität so ein bisschen abheben soll und auch so eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen soll unter den Leuten, die dann im NLZ auch unterwegs sind.
Das ist
Ne?
eine äußerst, äußerst spannende Frage, weil als ich mich noch damals, kurz nach dem Krieg, bei Twitter rumtrieb, war sozusagen Hashtag Magdeburger Jungs durchaus etwas, was ich oft verwendet habe, aber tatsächlich auch für die Profimannschaft. Also mir war das auch nicht so bewusst, dass das jetzt in irgendeiner Form auch nochmal ein Beiname fürs NLZ ist. Aber grundsätzlich zur Identitätsbildung, why not? Und dann, wie gesagt, ist es folgerichtig zu überlegen, wie können wir das so gestalten, dass wir die Mädels und Frauen da auch mit reinbringen. Also.
Genau. Du hast jetzt auch gerade nochmal was Wichtiges gesagt, was ich jetzt hier in der Mail auch gerade nochmal gefunden habe. Da geht es ja nicht um den offiziellen Namen, sondern tatsächlich um den Beinamen, ne? Weil offiziell heißt das Ding, und da kannst du es eigentlich auch, ey Digga, mein schöner NLZ nennen, HB Immobilien-Nachwuchsleistungszentrum ist offensichtlich der offizielle Titel. Ich lese das, glaube ich, bewusst gerade das erste Mal. So,
Ey, das war mir
na
auch nicht bewusst.
Na, ich wollte gerade sagen, also firmiert das bei dir unter HB Immobilien NLZ? Nee, ne? Auch nicht,
Na, auf
oder?
keinen Fall.
Nee, okay, aber steht, also es ist jetzt hier gerade in der Mail, genau, und dann gibt es eben diesen Beinamen Magdeburger Jungs und da geht's jetzt. Also es geht nicht um den Namen, das muss ich dann nochmal korrigieren. Es geht nicht um einen neuen Namen fürs NLZ, es geht um einen neuen Beinamen fürs NLZ. Magdeburger Kinder ist auch nicht richtig. Naja, okay, wir werden da wahrscheinlich heute gar nicht naja, zu einem tragfähigen Titel kommen, aber werden mal gucken, was da die Mitgliedschaft sich so ausdenkt und dann habe ich das so verstanden, dass das ja auch zur Abstimmung gestellt werden soll noch. Also da kann man sich dann sozusagen auch doppelt einbringen und in der ersten Runde möglicherweise so ein bisschen faul sein. Also ich werde Magdeburger Gehören jetzt wahrscheinlich nicht einsenden, aber dann vielleicht mich an der Abstimmung beteiligen. Mal gucken. Genau. Gut, das waren so meine zwei Sachen, die ich hier hatte. Sind dir noch Sachen untergekommen die Woche, die unter Neuigkeiten laufen könnten, die jetzt abseits vom vielleicht sportlichen sind oder so?
Naja, wie gesagt, ich knabbere noch sehr an dem, ey Digga, weil ich mich frage, ist das jetzt die zweite Stufe der Mitgliederwerbung und es kommen jetzt noch fünf andere Motive mit noch krasseren Sprüchen? Ich erhole mich ja immer noch von dem, wie war das, wir sollen in Jatten gehen oder auf dem Sofa, ach, irgendwas. Also,
Besser als auf
ich
dem
bin,
Sofa
genau,
rumlungern oder irgendwie sowas. Ja.
ich bin darüber noch nicht ganz hinweg. Und
Okay.
das traf mich dann jetzt doch ein bisschen unvorbereitet.
Na, ich habe mich vor allem gefragt, also die Bildtafel, um die es geht, zeigt Stefan Korsch. Das ist ein Spieler, der, glaube ich, nominell im Kader der ersten steht, aber halt fest in der zweiten spielt. Und ich habe mich dann tatsächlich angefangen zu fragen, okay, sind das jetzt O-Töne? So. Und habe mich dann gefragt, oder dann so gedacht, naja, kann ja nicht sein, weil Ottmar Schork und so waren ja dann, gab es ja auch mal irgendwann Bildtafeln und da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die plötzlich in der Magdeburger Mundart irgendwie reden. Aber das ist schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig, weil die Sachen davor, ja, hat jetzt bei mir auch nicht so gut resoniert, aber war zumindest noch Lokalkolorit mit eben, naja, Magdeburger Mundart, ne? Aber das ist jetzt schon, wie sagt man, cringe oder so, also irgendwie merkwürdig. Aber gut. Auch das werden wir natürlich hier wieder nicht auflösen, in diesem Format, aber merkwürdig, also wirklich merkwürdig ist es schon. Schön fand ich auch Thomas. Darf ich das erzählen? Interner aus dem Discord, wie er so fragte, also ich postete dieses Bild und fragte dann mal so in die Runde, geht es jetzt nur mir so, dass ich das irgendwie langsam etwas merkwürdig und peinlich finde? Und dann schrieb ja Thomas zurück, wer ist das überhaupt? Also, weißt du, der da abgebildet war. Naja, ich glaube, Stefan Korsch jetzt nicht unbedingt einer der Spieler ist, den man als allererstes in einer großen Menschenmenge erkennen würde als Clubfan. Nichts gegen Stefan Korsch. Aber das fand ich schon auch lustig. Nun gut. Dann machen wir weiter mit dem Nachwuchs, würde ich sagen, wenn wir jetzt keine weiteren großartigen Neuigkeiten, News oder sonstiges hier noch haben. Und können mal gucken auf die U23. Da gab es ein ganz interessantes Spiel in Bautzen. Da hat nämlich unsere U23 2:0 und 3:1 geführt und dann noch 3:3 gespielt am Ende, weil nämlich Bautzen in der ersten Minute der Nachspielzeit noch einen Foul-Elfmeter verwandelt hatte zum 3:3. Resultat ist jetzt also, dass der VfL Halle 96 wieder Tabellenführer ist. Der Club ist weiterhin ungeschlagen, aber mit einem Punkt Abstand im Prinzip auf dem zweiten Platz. Dann folgen Auerbach und Bischofswerda mit jeweils 13 Punkten. Und also zwei hinter dem Club. Da hat man also ja nicht konsequent zu Ende gespielt sozusagen, Führung nicht über die Zeit bringen können. Ganz anders als die erste, aber da sprechen wir ja gleich drüber. Genau, ansonsten kann ich hier noch verlauten lassen, die U19 hat zu Hause gegen den BRK verloren, 2:3, hat dann nochmal versucht zurückzukommen, also lag 0:2 und 1:3 zurück. Und dann hat es am Ende nur für ein 2:3 gereicht in der Talente-Liga, Gruppe B, C ist es da, glaube ich. Und die U17 hatte spielfrei. Das Spiel bei Raba ist verlegt auf den 30.10. um 17 Uhr. Genau. So, und bei den Frauen ist zu berichten, dass die Frauenmannschaft zu Hause, die erste Frauenmannschaft zu Hause gegen Viktoria Berlin verloren hat, die oben mitspielen, Aufstiegsanwärter sind und wenn ich das richtig im Kopf habe, kannst mich aber gern korrigieren, wenn ich das falsch sage, also relativ schnell 0:3 zurücklag und dann tatsächlich das Spiel auch, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, nur 0:3 verloren hat. Also da stand am Anfang, glaube ich, zu befürchten, dass es vielleicht doch ein bisschen höher, also die Niederlage ein bisschen höher ausfällt. Trotzdem hat man sich dann eben gegen den Aufstiegsaspiranten achtbar geschlagen. Der Lars wusste zu berichten bei uns aus dem Discord, schöne Grüße, dass jetzt auch bei den Spielen der Frauen, also zumindest bei diesem Spiel, die FCM-Hymne gespielt wird. Da hat Lars im Discord geschrieben, das würde mich freuen, und da hat er recht, das finde ich tatsächlich schön. Und es gab 185 Zuschauerinnen. Das heißt, auch da steigt der Zuschauerzuspruch langsam, aber stetig. Finde ich auch eine schöne Sache. Nächstes Spiel ist dann am 13.10. in Rostock beim FC Hansa. Genau. So viel zur Statistik und den Rubriken vorab. Dann lass uns jetzt gern über Darmstadt sprechen. Und jetzt hast du mir gerade im Vorgespräch schon so ein Informationsnugget gedroppt, wie man heute, glaube ich, sagen würde, indem du mir gerade erzählt hast, dass du das Spiel erst Montag geguckt hast. Wie funktioniert sowas? Hast du Aufnahmemöglichkeiten quasi?
Wir nehmen tatsächlich jedes Spiel auf.
Ja, gut, gut so.
Um dann 98% davon ungesehen Monate später von der Festplatte zu löschen. Aber dieses Mal hat es sich ja angeboten, und ich hatte Montagabend auch die Zeit, dann nochmal zu gucken. Man guckt natürlich nur, es ist sehr schwer, so eine Real-Life-Geschichten zu machen, weil man natürlich weiß, wie es ausgegangen ist.
Genau.
Das heißt, dann wirklich dabei zu bleiben und sich noch Notizen zu machen, das fällt dann ein bisschen schwerer. Aber da ja Thomas nicht hier ist, um quasi mich aus diversen Wissenslücken zu retten, dachte ich mir, ich mache mal Hausaufgaben. Ne? Ich möchte ja sozusagen auch ein bisschen sozusagen dem Anspruch, den ihr an mich habt, dem möchte ich ja auch ein bisschen gerecht werden. Also genau.
Ja. Ich finde das cool, also beides, also sowohl deinen eigenen Anspruch und der Unterstellung, dass wir hier einen Anspruch hätten, gerecht zu werden, dass du das überhaupt im Real Life nochmal gucken kannst. Ich kann das nicht, und mich ärgert das. Ich hätte tatsächlich vor der letzten Saison ein Sky-Abo abgeschlossen, aber ich habe ja hier weder Satellit noch Kabel, sondern wir machen ja tatsächlich alles übers Netz mit unserem lustigen hier Satelliten-Internet, mit dem wir uns hier behelfen auf dem Brandenburger Plattenland. Und da geht das halt nicht. Da geht das irgendwie bei Sky nicht, dass du da so einen Receiver mit dazu bekommst mit einer Aufnahmefunktion. Das ist total blöd. Deswegen kann ich auf diese Möglichkeit halt nicht zurückgreifen, weil ich würde schon ganz gerne auch gerade dann vor den Aufnahmen immer mal noch so die ein oder andere Szene mir angucken, die du halt in der Zusammenfassung halt nicht siehst. Ne? Und insofern beneide ich dich da um die Möglichkeit, das zu machen. Das heißt ja aber dann auch, wenn du das vorgestern erst angeschaut hast, dass deine Eindrücke noch einigermaßen frisch sind, auch wenn du natürlich wusstest, wie es ausgeht, dann musst du jetzt sozusagen mal kurz in Thomas' Schuhe schlüpfen und mir sagen, wie du insgesamt, was du insgesamt für einen Eindruck hattest von der Partie. So, also, ja.
Es war sehr abwechslungsreich. Also es war schon so ein gewisses Hin und Her. Es war jetzt nicht so, dass irgendeine Mannschaft konstant überlegen war, wobei wir schon als klarer Favorit natürlich reingegangen sind ins Spiel, aber zumindest gerade am Anfang hat Darmstadt ja das gemacht, was man erwarten konnte. Die haben alles nach vorn geschmissen. Mhm. Also die haben das gemacht, was ihnen gesagt wurde von Florian Kohfeldt, und haben uns damit auch durchaus ein bisschen durcheinander gebracht, ne?
Ja, also, zumindest, ja, aber in der Anfangsphase nur. Also fand
nur
ich,
in der Anfangsphase, aber es, und dann fand ich auch gegen Ende hin, dass sie nochmal ziemlich gepresst haben. Aber über die, als wir dann sozusagen drin waren, haben wir das über sehr, sehr weite Teile, glaube ich, gut im Griff gehabt.
Ja.
Das kann man schon sagen. Aber trotzdem, wenn man das Ergebnis kennt und man fängt an, das Spiel zu gucken, denkt man sich so, oh Gott, was ist mit denen los? Die sind ja nur noch bei uns vor unserem Tor. Wie
Ja,
gesagt,
total.
das hat sich dann alles ausgeglichen, aber vom Anfang war das mein Eindruck.
Naja, aber total, total spannend. Ich überlege jetzt gerade, ob sich. Also es macht ja immer was, wann und wie man das Spiel guckt. Also wir haben ja schon ein paar Mal festgestellt, dass es irgendwie einen ganz anderen Eindruck hat im Stadion und vorm Fernseher. Und jetzt überlege ich gerade, ob so eine Real-Life-Geschichte, also ob das auch nochmal was macht mit der Wahrnehmung, ob man da irgendwie anders hinschaut so. Weil ich sagen muss, jetzt insgesamt, um jetzt mal von hinten anzufangen, ich fand das ja eine ganz, also einen ganz wichtigen Sieg und eine ganz, insgesamt ganz starke Vorstellung so vom FCM. Nicht über, also es gibt einige Abers so, aber ich muss sagen, mich hat das Spiel echt stolz zurückgelassen so und ich fand das war ein ganz wichtiges Ding, gerade weil du halt eben da hinten raus in Unterzahl zwar schon gewackelt hast, aber eben, Verzeihung, aber eben nicht gefallen bist. So, und was mich total beeindruckt hat, ich habe jetzt hier auch gerade nochmal meine Notizen offen, aber was mich wirklich total beeindruckt hat in der Form, die ich bisher in der Saison von der Mannschaft noch nicht so wahrgenommen habe, so selbst, ist, dass die sich ja, also die liegen ja 0-1 zurück in den ersten, irgendwann in den ersten 15 Minuten können, ich glaube in der 11. Minute fällt das Gegentor. Und ich hatte so den Eindruck, dass das gar keine Rolle spielte. So, also ich hatte das Gefühl, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die davon da jetzt gar nicht wackelt, sondern irgendwie an ihre eigene, also an ihre eigene Stärke glaubt, so in gewisser Weise in sich ruht. Und ich bringe auch gleich einen Vergleich, wo ich weiß, dass Thomas, wenn er das im Urlaub hört, wahrscheinlich sofort vom Stuhl rutscht. Und einfach, die haben einfach sozusagen relativ stabil weitergemacht und es hat sich ja hinten raus auch belohnt. Und das fand ich stark. Das fand ich richtig stark. Und es ist mir in der Saison das erste Mal so aufgefallen, dass die da einfach ihre Ruhe, also so die Ruhe bewahren, ganz, ganz entspannt weitermachen und dann ja auch besser wurden, ne? Also die ersten 15 Minuten würde ich schon sagen, ja, da war Darmstadt, also gut, ich hatte hier noch aufgeschrieben, bis zum Gegentor ausgeglichen, Abwehrreihen jeweils wachsam und dann können wir auch gleich nochmal aufs 1-0 zu sprechen kommen. Aber ich hatte dann irgendwann im Verlauf des Spiels, also bis zur gelb-roten Karte von Mathiesen, habe ich so gedacht, irgendwie, und das ist jetzt der Vergleich, wo Thomas wahrscheinlich alle Haare ausfallen, irgendwie hatte das so ein bisschen Düsseldorf-Vibes. Weil Düsseldorf in der letzten Saison irgendwie ja auch so eine Mannschaft war, gegen die haben wir ja dreimal gespielt, die irgendwie auch immer so. Naja, also die konnten auch in der 85. Minute noch 0-1 zurücklegen und das Spiel trotzdem gewinnen und du hattest so das Gefühl, die wussten das auch oder waren sich dessen so sicher, so, weißt du? Und jetzt möchte ich uns nicht mit einer Mannschaft gleichstellen, die dann eine Relegation gespielt hat und so weiter. Da bin ich dann schon nochmal so ein bisschen vorsichtig, aber irgendwie fand ich das richtig gut, so dass man da eben das gemacht hat, was wir ja oft auch kritisiert haben hier, eben den Stiefel weitergespielt hat, an die eigene Stärke geglaubt hat und dann. Und dann da so, ja, auch dort, also wie ich finde, völlig verdient, dann ja auch das Spiel dreht. So, das war schon gut. Ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, was bei dir noch auf dem Zettel ist in den ersten 15 Minuten. Ich habe hier einen Stichpunkt, den ich mir nicht mehr erklären kann. Hier steht Hashtag Trikotagentest. Weiß jetzt aber nicht mehr genau, worum es da tatsächlich ging. Vielleicht muss ich mir das ranschreiben noch.
Na, da wird es wahrscheinlich irgendwer bei irgendwem schwer gezogen haben.
Ja, und öfter, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht aufgeschrieben. Also offenbar gab es da so ein bisschen Rangeleien an der Stelle. Naja, und dann komme ich zu meinem ersten Aber, der,
Na,
wie
du
ich
hast
finde.
mich ja gefragt, was ich noch aufgeschrieben
Ach so,
habe,
Mensch,
nicht?
genau, Entschuldigung, ja, richtig, richtig, richtig. Einfach zwischengrätschen. Dann.
Mein erster Anstrich lautet tolle Choreografie.
Oh ja, stimmt, da können wir auch nochmal
So,
drüber sprechen.
weil ich
Ja.
finde, das war sehr, sehr hübsch anzusehen und ich habe dann auch von Freunden gesehen, in deren Status, dass es ja offensichtlich direkt für dieses Spiel bedruckte oder designte T-Shirts gegeben haben muss
Genau,
und
genau.
genau, und die hatten halt dieses Symbol, was dann eben auch groß als Choreo dann genutzt wurde, und das fand ich ganz zauberhaft. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und genau dann das, was wir halt schon besprochen haben, dass eben Darmstadt in der dritten Minute die erste Chance hatte und Domme den Ball auch nur abprallen lassen kann. Und du hast ja gesagt, du willst auf das erste Tor dann gleich zu sprechen kommen. Also ich finde, dass es lag dann schon auch irgendwie in der Luft. Und es gab dann, wie es zu diesem wie es zu diesem ersten Tor kam für Darmstadt, dem war auch schon wieder so eine Ungeordnetheit vorausgegangen und irgendwie auch so ein krasses Gestochere, ohne dass irgendwie unsere Abwehr jetzt endlich mal den Ball los wird.
Ja.
Und dann war das irgendwie so, ja, okay, war klar.
Genau. Naja, das war ja der Kollege Liedberg. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, mit seinem fünften Saisontor, der das 1-0 macht. Und da stehen vier Spieler von uns drumrum. Ja, vier Leute und Dominik Reimann. Und der Liedberg-Kollege kriegt das dann gebacken, also das Ding da auch noch mit einer entsprechenden Ruhe. Da hat er erstmal noch so ein bisschen geguckt, wo die Lücke ist, dann ins Tor zu schießen, so. Ja, habe ich auch so gedacht, oh, gibt's doch wohl nicht. Ich habe aber vor allem auch gedacht, Mensch, Dominik Reimann. Und jetzt sind wir natürlich beide weit entfernt davon, jemals Torhüterin oder Torhüter gewesen zu sein. Aber das ist mir halt auch aufgefallen, du hast es ja auch gerade gesagt, ne? Also ich fand schon, aber wie gesagt, ne, immer verstehen unter der Prämisse, ich wenig Ahnung habe von Torwartspiel. Aber es gab diese Szene ganz zu Beginn, wo er den Ball nicht festhält und dadurch gefährlich wird. Und hier also vorm 1-0 ist das auch so, ne, dass er den Ball eben irgendwie nicht festhält und dadurch, naja, wir den halt nicht geklärt kriegen und dann dieses Tor entsteht. Jetzt, wie gesagt, möchte ich Dominik Reimann an der Stelle nicht zu nahe treten, weil ich absolut nicht einschätzen kann, ob man den auch fangen kann oder anders abwehren kann oder so. Aber vielleicht kann da jemand mit ja, torhüterischem Sachverstand dann nochmal Licht ins Dunkel bringen. Aber ich fand, das war schon auch ein Teil der Geschichte, dass das überhaupt erst passieren kann. Ja, und wie gesagt, dann finde ich es schon abenteuerlich, dass tatsächlich vier Abwehrspieler von uns den Ball nicht klären können. So nach dem Motto, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Und
Das
der
ist
dann halt,
übrigens eine Phrase.
das ist eine Phrase, sehr bewusst eingesetzt auch. Ich schließe auf zu dir. Ich habe jetzt 12, du hast 13. Und Thomas redet offenbar zu wenig im Podcast, der hat nur 6 Phrasen oder er redet eben ordentlich und nicht so wie wir. Genau, also, ne, dass wir den da nicht klären konnten. Aber war egal, war irgendwie egal, weil, wie gesagt, der FCM irgendwie so stabil blieb und weiterspielte. Und dann bin ich jetzt eigentlich schon beim Kollegen Burcu und seinem 1:1. Es sei denn, du hast davor noch was auf dem Zettel. Ich habe jetzt hier auch keine Zeitmarken oder so, aber.
Ja, na, ich hatte vorher in der 16. Minute gab es noch eine große Chance für Darmstadt. Ob das jetzt zwingend das 2:0 für die geworden wäre, keine Ahnung. Ne? Ist ja immer der große Blick in die Glaskugel. Aber das auf jeden Fall hatte mich das dann so beeindruckt, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Aber dann hat zum Glück das Geburtstagskind sich selbst beschenkt und ich finde, das ist eine halbe Phrase mindestens. Und
Definitiv.
hat uns und alle Auswärtsfans sehr glücklich gemacht.
Auf jeden Fall. Und bevor wir auf das Tor kommen, dieses Ding von Darmstadt in der 16., das war doch ein Konter, ne? Oder? Wenn ich da nicht ganz falsch liege. Du meinst doch dass diesen Schuss da von der linken Seite, der dann knapp rechts vorbeigeht, oder?
Bestimmt.
Okay. Ja, das wäre dann mein zweites Aber, nämlich in dem Spiel noch, dass ich schon fand, jetzt nicht nur in der Szene, auch weiter im Spiel, dass wir immer, wenn Darmstadt kontern konnte, waren wir dolle, dolle anfällig. Also da hatten wir ein paar Mal Glück. So, und dann muss man auch sagen, auch in ein, zwei Szenen auch einen sehr starken Dominik Reimann, der da toll hält, der dann auch in der Schlussphase, als wir mit einem Mann weniger spielen mussten, da auch diese eine tolle Fußparade, Fußabwehr noch hatte und so weiter.
Oh,
Also
habe ich mir auch aufgeschrieben. Das
genau,
war krass, ja.
der das schon schön gemacht hat, so, aber wie gesagt, ich fand schon, also da waren wir, da fehlt. Naja, da stimmt die Balance noch nicht ganz so dolle, glaube ich, zwischen ja, diesem Offensivfußball mit wie üblich wieder viel Ballbesitz, 68%, glaube ich, phasenweise, und dann eher eben der defensiven Stabilität, wenn der Gegner dann umschaltet. Das ist natürlich auch immer schwer, das ist mir schon irgendwie auch klar, ne, dann da gleich in eine Ordnung zu kommen oder so, aber da waren wir ein paar Mal anfällig und hatten, glaube ich, auch gut Glück, dass Darmstadt das dann nicht nutzt. Genau, und dann kam der Kollege Burcu mit diesem 1:1. Ich habe diese Szene. Also bei dir ist es vielleicht noch ein bisschen frischer, aber ich habe mir die dann zwischenzeitlich auch noch ein paar Mal angeguckt, weil ich nämlich überlegt habe, okay, zieht er den Ball jetzt einfach nur vors Tor, damit da jemand anders reinrutschen kann und den reinmacht? Aber ich glaube, der wollte den genauso. Ne? Also der kommt da über den linken Flügel, dribbelt dann in den Strafraum, nimmt nochmal den Kopf hoch, guckt, wo der Torwart ist. Und dann gibt es ja diesen Abschluss, ja, der genau passte. Und ich fand, dass der ein starkes Spiel gemacht hat, der Burcu. Und also dieses Tor, das war schon schick. Das war schon schick. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Konnte man auf jeden Fall mal angucken. Ja.
Absolut,
Ja.
absolut. Und wie du das eingangs auch schon gesagt hast, danach hattest du wirklich das Gefühl, jetzt sind sie so richtig da. Und wie gesagt, das war in der 22. Minute, ne? Also
Genau,
das war jetzt auch
genau.
noch nicht so, dass da irgendjemand hätte schon nervös werden müssen oder so. Man hat dann auch gemerkt, dass da der FCM auch mehr gedrängt hat
Ja,
auf
genau.
die Führung, wobei ich mir auch nochmal aufgeschrieben habe, dass es auch in der 38. Minute nochmal wirklich so eine klasse Parade von Domme gebraucht hat, weil die Abwehr vorher ein bisschen geschlafen hat. Eventuell war das auch wieder so eine Kontersituation, so genau habe ich mir das nicht aufgeschrieben, aber insgesamt war das wirklich dann eine gute erste Halbzeit und Magdeburg auch klar besser im Spiel.
Ja, absolut, ja. Also ich hatte hier auch, mein 45-Minuten-Fazit lautet hier starke Vorstellung von FCM, klar, die bessere Mannschaft, aber sehr unsortiert, anfällig bei Darmstädter Kontern, habe ich gerade schon gesagt. Und, was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, das zweite Tor fehlt halt. Also ich hätte mir schon gewünscht, dann mit einem 2-0 in die Halbzeit zu gehen. Weil so ein 1-0 ja immer, naja, doch dazu verleitet, dass der Trainer in der Halbzeit nochmal irgendwie was macht oder so, der gegnerische. Aber das war schon stark. Und es ging ja dann auch stark weiter, ne? Also wieder ein Pfiff, keine Wechsel auf unserer Seite, glaube ich. Warte, lass mich das nochmal checken,
Nein,
aber ich glaube,
kam erst
das
ein
war
bisschen
so.
später. Ja.
Genau. Und ja, und dann gab es wieder Herrn Burcu über seine linke Seite mit einer schicken Vorarbeit für Herrn Krempicki, der das dann auch, wie ich wieder finde, stark vollendet hat, also technisch anspruchsvoll, drückte den da schön rein. Ich weiß nicht, wie viele Spieler das sozusagen automatisch so könnten. Conor Krempicki kann das auf jeden Fall und dann steht es da in der 48. Minute 2-1, perfekt für uns. Dachte ich mir so, das ist total geil. Der Kofeld wird sicherlich seine Mannschaft in der Halbzeitpause dann nochmal so ein bisschen angespitzt haben, vielleicht die eine oder andere Idee reingebracht haben und dann machen wir im Prinzip fast mit dem ersten Angriff. Ja, machen wir da das 2-1 und irgendwie, ich weiß nicht, also das war so ein Spiel, jetzt vielleicht auch wieder so die Marke hinterher ist man immer schlauer, aber ich hatte auch während das Spiel lief nicht das Gefühl, wir werden das verlieren, so, und mit dem 2-1 dann erst recht nicht und dachte so, jo, alles klar, jetzt mal gucken. Ja, also nach 60 Minuten habe ich hier aufgeschrieben, FCM hat alles unter Kontrolle, also das war sehr, sehr souverän bis dahin. Bis dann, irgendwann, lass mich auf die Zeiten gucken. Die
Vierundsiebzigste.
gelb-rote Karte für Herrn Mathiesen, genau, 73. Und da, also die zweite gelbe Karte ist für mich unstrittig, ne? Also der säbelt den leider weg im vollen Tempo. Ist für mich völlig okay, die gelbe Karte da zu geben. Die erste ärgert mich aber. Also ich habe jetzt die Pressekonferenz nicht gesehen, aber meine mich zu erinnern, dass der Mensch bei Sky dann direkt sagte bei der ersten gelben Karte, oh, das ist eine sehr, sehr harte Entscheidung. Auch da könnte man jetzt nochmal unsere Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen Schwarmintelligenz im Discord anzapfen, würde mich nochmal interessieren, wie man das einschätzt, wie man das dort einschätzt. Ja, und dann bist du eben ein Mann, bist in der 73. Minute einer weniger. Und ich fand auch, warte mal, ich guck mal kurz, wie die Wechsel waren. Genau, in der 67. hatte, in der 60. hat Christian Tietz das erste Mal gewechselt. Hier steht jetzt wegen einer Verletzung von Philipp Herrscher. Weiß ich nicht. Da kam auf jeden Fall Alexander Neuenberger. Und in der 67. hatte dann Burcu Feierabend. Für ihn kam Ito. Und ebenfalls Feierabend hatte Amici. Für den kam Brian Teixeira. Ich fand das, also mein völlig subjektiver Eindruck, gerne bestätigen oder widerlegen. Ich fand, dass die Wechsel diesmal unserem Spiel nicht so super gut getan haben. Das war ja noch vor der gelb-roten Karte. So, aber irgendwie, aus meiner Wahrnehmung oder meiner Erinnerung haben die Wechsel jetzt nicht nochmal so eine Initialzündung gebracht wie in den letzten Spielen. Wie ging es denn dir? Also ähnlicher Eindruck oder gänzlich anders?
War es jetzt aus meiner Erinnerung, das ist 2 Tage her, mein Gott, ist so viel passiert in der Zwischenzeit, keine großen, sage ich mal, Ausschläge gab, weder nach oben noch nach unten. Sage ich mal, würde ich jetzt sagen, die waren jetzt nicht komplett verpufft. Man konnte das Spiel okay zu Ende bringen.
Ja,
Aber
okay.
es war jetzt, ich bin bei dir, es gab jetzt nicht die 5 Mega-Vorlagen oder so
Genau.
durch Herrn Teixeira oder Herrn Ito.
Genau. Naja, und dann, wie gesagt, in Unterzahl und da, ja, kam Darmstadt natürlich nochmal auf, ist ja irgendwie auch klar. Wie gesagt, Reimann hatte da so seine Momente. Aber auch da fand ich so, naja, wer weiß, was das für den Rest der Saison noch wert ist, wenn du dann eben so eine Zeit eben ohne Gegentor überstehst. Ich fand auch, die Mannschaft hat sich da halt unheimlich reingehauen, hat da, naja, sehr, sehr konsequent, sehr, sehr leidenschaftlich verteidigt. Solche Sachen mag ich ja sehr, sehr gerne. Und naja, dann eben da halt zwar noch ein paar Sachen zugelassen, aber hinten raus nichts mehr anbrennen lassen und geht da unterm Strich für mich, also völlig, völlig verdient auch als Sieger vom Platz. So, genau. Ja, ganz starker Sieg steht hier bei mir, nach dem Gegentor stabil geblieben, Spiel weitestgehend im Griff gehabt, hinten raus leidenschaftlich verteidigt, sehr gut. Fand das, also genau, haben sie gut gemacht. Was hast du noch für die Schluss, aus der Schlussphase?
Aus der Schlussphase hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, dass das Lakenmacher nochmal diese Riesenchance hat. Das hast du schon angesprochen, wo Domme nochmal diese riesige Parade und wahrscheinlich auch Schuhe der Schuhgröße 58 anhatte,
Ja, auf jeden Fall.
wie der Sky Reporter so schön sagte. Darmstadt hat wirklich sehr gepresst und gedrängt auf den Ausgleich. Domme hatte da wirklich auch noch gut zu tun in der Schlussphase, aber der FCM hat eben auch alles getan, um diese Führung irgendwie über die Zeit zu bringen. Und das ist ihnen geglückt. Und
Genau.
das ist natürlich eine große Qualität. Da bin ich bei dir. Wir hatten auch schon so viele Spiele, wo das genau so lief. Und dann hast du irgendwie in der 92. Minute dann doch noch, weil irgendwer dann doch gedanklich schon in der Kabine war. Und es gab zwar in der 91. Auch nochmal einen Abschluss von Darmstadt, aber auch da hat Domme gehalten. Und dann war es irgendwann endlich vorbei. Und es war wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Und was ich auch noch aufgeschrieben habe, und das ist sehr lustig, weil wir vor ein paar Wochen so über ihn geschimpft haben, ich fand zum Beispiel auch, dass Monsieur Hugonet ein starkes Spiel
Ja,
gemacht hat.
fand ich auch. Fand ich auch, da wurde er dann in irgendeinem Medium, ich weiß gar nicht mehr so, weiß gar nicht mehr wo, dann irgendwie auch mitverantwortlich gemacht für die defensive Stabilität und so weiter. Habe ich bloß so als Anreißer gelesen, den ganzen Text jetzt nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber genau, fand ich auch, dass er in dem Spiel wirklich ja, defensiv sehr, sehr, sehr stark war. Ich fand dann halt hinten raus auch die beiden Wechsel, Michel kam ja noch und Hoti kam noch, fand ich auch richtig, da entsprechend ein bisschen abzusichern. Und ein bisschen mehr Körperlichkeit und Stabilität dann noch ins Mittelfeld zu bringen und so. Ja, naja, und ich glaube, also ne, Stichwort Qualität, ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig mit so Extrapolieren von so Leistungen. Ne? Weil ich finde, man kann jetzt dieses Spiel bewerten und das war, aus meiner Sicht, war das ein gutes Spiel. Überzeugendes Ergebnis habe ich jetzt eigentlich schon gesagt, heißt jetzt aber nicht. Und das lese ich jetzt immer mal wieder auch, dass, also, oder keine Ahnung, vielleicht ist das auch normal in dem Geschäft. Heißt jetzt aber für mich immer noch nicht, dass wir jetzt hier in den Kreis der Aufstiegsaspiranten angekommen sind oder so. Also diese Form oder diese Leistung oder diese Form von Mentalität, die es ja letzten Endes war, die würde ich ganz gerne noch über, also 10 Spiele oder sowas mehr sehen. Und ich glaube, weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich, ich glaube, wir tun schon immer noch gut dran, naja, unsere Punkte zu sammeln, bis wir die 40 haben und dann gucken wir mal, was halt noch geht. Aber mir, ja, also bei allem. Bei aller Qualität, die man gesehen hat und so weiter, ja, geht das schon wieder so ein bisschen zu schnell, dass uns da der eine oder andere Mensch ja direkt da in Sphären schreibt, in denen wir aus meiner Sicht vielleicht noch nicht so sind. So, wie geht's dir damit? Ähnlich? Anders? Oder bist du jetzt schon hier voll auf dem Hype-Train und hast schon deine Tickets gebucht nach Dortmund und München und wo man dann in Hoffenheim und Wolfsburg, wo man dann so spielen darf nächste
Ja,
Saison?
vor allem Hoffenheim.
Genau, ne?
Ja, Hashtag Stadionneubau jetzt. Also
Genau.
ich sag's jetzt einfach jede Woche, wenn es dazu führt, dass wir weiter so gut spielen und so souverän sind. Also ich habe natürlich auch ein paar Artikel oder Überschriften gelesen, wo ich so dachte, oh, jetzt stürzen sie sich alle auf die Aussage von Herrn Kofeld, dass er uns irgendwie in den Kreis der Aufstiegsaspiranten sieht und so. Und dann dachte ich, oh ja, Leute, jetzt mal Piano.
Genau.
Wenn wir so eine Überschriften lesen im März 25, jo, da können wir uns da mal langsam
Ja,
dem
bin ich
Thema
bei
nähern.
dir.
Aber
Ist genau bei dir.
ich bin leider da noch ein viel zu gebranntes Kind aus der vergangenen Saison. Ich will um Gottes Willen nichts irgendwie heraufbeschwören, ja? Ich freue mich. Ich freue mich. Ich habe auch das Gefühl, dass die Mannschaft es gut geschafft hat, in kurzer Zeit zusammenzuwachsen. Ich glaube, die machen deshalb gerade so viel Spaß, weil sie auch selber Spaß daran haben. Und das muss man ja trotz der ganzen Profifußball-Diskussion ja auch immer noch sehen. Trotzdem müssen ja diese Teams auch im Arbeitskontext gut miteinander harmonieren. So, und das
Genau.
scheint momentan gerade ganz gut zu laufen. Und ich weiß, dass wir da immer sehr schnell dabei sind, dann uns da vielleicht auch anstecken zu lassen. Und ich meine, von irgendwo muss ja der Magdeburger Größenwahn auch herkommen. Aber ich glaube, immer so eine kleine Prise Demut damit reinzugeben, schadet uns nichts. Und ich glaube, wenn es jetzt so weiterläuft, dann wird das vielleicht, oder das ist meine Hoffnung, eine sehr viel entspanntere Rückrunde als in der vergangenen Saison. Das wär mein Mindestwunsch, sage ich mal,
Genau.
an die Saison.
Genau. Naja, und also es gibt ein paar Sachen, die man, glaube ich, schon festhalten kann. Also das, was du gesagt hast, finde ich ganz wichtig. Wenn wir im März 25 über Aufstiegsaspiranten sprechen und da fällt der Name 1. FC Magdeburg, weil es tabellarisch so aussieht, bin ich d'accord. Aktuell haben wir einfach 15 Punkte, die uns keiner mehr nehmen kann. Da gebe ich mir gerne eine Phrase. Aber es sind eben auch noch 25 zu spielen, die wir noch holen müssen, bis wir 40 haben. Wenn ich das jetzt mit meinen rudimentären Mathematikkenntnissen richtig überschlagen habe. So, aber es gibt schon ein paar Sachen, die interessant sind. Und dann müssen wir gleich nochmal auf die Causa Barış Artık gucken. Da interessiert mich deine Meinung nämlich auch. Aber was ich auf jeden Fall finde, was man jetzt schon festhalten kann zum aktuellen Zeitpunkt, macht es den Anschein, als wäre der Kader in der Breite besser geworden als in der vergangenen Saison, eben weil du jetzt auch mal Spiele ohne Barış spielen kannst, wo es aus meiner Sicht keinen Qualitätsverlust gibt, weil die Mannschaft eben trotzdem einen tollen Fußball spielt, gut nach vorne spielt und du halt mit Bocho einen hast, der da für dieses Spiel gegen Darmstadt da jetzt die Lücke sehr, sehr gut gefüllt hat. Also das finde ich schon, ist eine Sache, die man festhalten kann. Dann haben wir eine ganze Reihe verschiedener Torschützen. Das ist auch ganz spannend. Martin Kaas hat 3 Tore gemacht, Amici hat 2 geschossen, Bocho hat 2 geschossen, Hercher hat 2 gemacht, Neuenberger 1. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, wahrscheinlich hat man noch andere Torschützen, ich klicke hier mal schnell drauf. Aber das verteilt sich eben auf mehrere Schultern, das ist auch ganz cool. Also es ist ein gutes Gefühl, glaube ich, was man da gerade haben kann beim Club. Und ich hätte gar nichts dagegen, wenn das noch ein bisschen anhält. So, ja, wir halt weiterhin Spaß haben können an der Art und Weise, wie die Mannschaft eben Fußball spielt und sich da eben auch reinhaut und da die Punkte holt. Das ist doch total cool. Diese Burcu und Attic-Geschichte finde ich spannend. Da gab es jetzt auch, naja, so einen halbguten Text in der Volksstimme. Fand den jetzt nicht so super gehaltvoll, hab mir da unter der Überschrift mehr versprochen. Aber das finde ich schon interessant. Also du hast jetzt Attic, der nicht spielt und aber na, den ich, wie gesagt, jetzt nicht vermisst habe, was aber jetzt keine Kritik an Barış Artık sein soll, sondern eher nochmal eine Aussage Richtung der Kaderqualität und auch der Kaderbreite. Aber das könnte natürlich jetzt auch, finde ich, für Christian Tietz eine interessante Moderationsaufgabe werden, ne? Weil Artık wird spielen wollen, gehe ich jetzt mal von aus, wird sicherlich auch spielen, wenn er entsprechend fit ist. Jetzt ist aber zeigt Burcu ja schon sehr, sehr gute Leistungen auch so. Und das heißt, du hast einen Spieler, der sagen wird, naja, warum spiele ich nicht, wenn ich doch hier Tore und Vorlagen mache, ne? Und das musst du vielleicht so ein bisschen moderieren und du musst halt einen Barış Artık moderieren, bei dem ich kenne den jetzt nicht, ne, persönlich, aber bei dem ich mir schon auch vorstellen kann, dass das natürlich auch was mit ihm macht, ne? Dass der sieht, dass ein Konkurrent auf seiner Position dort ja, sehr gute Leistung zeigt, das kriegt er ja auch mit. Und ja, also finde ich für Christian Tietz eine interessante erwachsenenpädagogische Aufgabe, das jetzt sozusagen so zu moderieren, dass beide naja, sich dann in den berühmten Dienst der Mannschaft stellen und naja, da halt nicht rummosern oder halt einfach, ja, einfach weiter mitmachen. Ne? Also es ist schon interessant, finde ich. So.
Ja, alles, was du sagst.
Okay.
Und gleich im Vergleich zum vergangenen Jahr wissen wir ja auch, was sozusagen diverse Lücken oder fehlende Zweitbesetzungen auf bestimmten
Genau.
Positionen bedeutet haben fürs Spiel.
Genau.
So.
Genau.
Und natürlich hatte Barış dadurch die Chance, öfter zu scheinen.
Hm.
Ja, und konnte sozusagen seine Brillanz und seine strategische Stärke da wirklich auch gut ausspielen, im wahrsten Sinne des Wortes. aber eigentlich, wenn man von außen drauf schaut, können wir uns doch jetzt nicht darüber beschweren, dass einer unserer Spielmacher jetzt weniger zum Zug kommt, weil andere mit auch einer sehr, sehr guten Qualität neu ins Team gekommen sind und genau das tun, wofür sie gekommen sind. Vielleicht sind wir einfach komplett davon entwöhnt, dass viele neue Verpflichtungen tatsächlich dann auch sofort zünden.
Ja, könnte sein.
Weißt
Und ja, klar. Also ich weiß genau, was du meinst. Natürlich, der hatte eben, also Barış hatte eben auf der Position jetzt, ich glaube, das kann man schon so sagen, jetzt keinen hinter sich, der legitime Ansprüche hätte melden können, ihm als Stammspieler da seinen Platz streitig zu machen. Das stimmt, das ist offensichtlich jetzt mit Bocu so ein bisschen anders und ich will das jetzt auch nicht falsch verstanden wissen, ne? Also ich will mich darüber jetzt gar nicht beklagen, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein Problem, was ich sehr, sehr gerne habe.
Das
Ne?
ist
Also,
ein
dass du
sogenanntes Luxusproblem, ja.
absolut, absolut, dass du da zwei Spieler hast auf der Position, die geil kicken können, das ist doch perfekt. Also so, ne? Aber trotzdem bleibe ich bei, glaube ich schon, dass das sozusagen jetzt für die Art und Weise, wie du mit den Spielern dann sprichst, wie du mit denen umgehst und so, wie du das moderierst, weil, naja, es können halt auch beide gleichzeitig spielen, dann müsste Barış halt auf die rechte Seite vielleicht oder so. Aber dann nimmst du dir vielleicht nochmal eine andere Stärke oder so, kann man auch denken. Aber ich glaube, das ist eine Aufgabe einfach. Aber ja, bin da total d'accord. Absolutes Luxusproblem und ja. Spricht eben, wie gesagt, auch dafür, dass da, glaube ich, Otmar Schork an der Stelle auch ja, bei der Kaderplanung einen guten Job gemacht hat. Das ist ja nicht nur, das ist ja auch nicht nur die linke Außenbahn, wo das eine Rolle spielt. Da ne? Gibt ja noch ein paar andere Positionen mehr, wo, ja, ich schon finde, dass wir da einfach eine gute Qualität in der Breite haben. Das ist schon cool. Das fetzt schon. Genau, so. Jetzt haben wir also gegen Darmstadt endlich mal Punkte geholt und dann auch gleich drei. Das ist ganz, ganz fantastisch. Ich habe jetzt mal geguckt. Ich gucke ja um die Zeit in der Saison eigentlich nicht so auf die Tabelle, aber jetzt habe ich es mal gemacht. Wir sind ja tatsächlich Zweiter. Und das ist schon auch, also für den Moment, wenn man das jetzt mal kurz einfriert, ist das schon auch geil, ne? Wenn du dann so guckst, HSV auf 6, Hertha auf 7, Schalke weiß ich gar nicht, wird hier gar nicht mehr angezeigt, wo die sind. Ich gucke mal auf die komplette Tabelle. Aber das fetzt schon. Also so nach 7 Spieltagen ist das eine echt schöne Momentaufnahme. Schalke auf 13, Köln auf 8. So, also wenn mir mal vor, weiß ich nicht, vor 10 Jahren jemand erzählt hätte, wir würden irgendwann mal zweite Liga spielen und würden vor diesen Mannschaften stehen und das halt auch vollkommen verdient, dann hätte ich wahrscheinlich gerade hier, alles klar. Gut, was du nimmst, das möchte ich auch gerne haben. Aber kann man schon mal machen. Ja, und Düsseldorf da oben, da hatten wir ja auch so ein bisschen überlegt, Ende der vergangenen Saison, was jetzt der Verpasste oder das Scheitern in der Relegation jetzt macht, aber offenbar sind die auch stabil genug und spielen da oben ihr Ding. Das ist schon schick. Schon schick. Ja. Regensburg sehe ich jetzt hier gerade. Ach du grüne Neune. 1 zu 16 Tore nach 7 Spielen. Boah.
Oh.
Das ist nicht gut.
Nee.
Das ist gar nicht gut. Naja, okay. Was hast du noch auf deinem Darmstadt-Zettel?
Ich habe nichts mehr auf meinem Darmstadtzettel.
Großartig. Ich nehme mich auch nicht. Warte mal. Gelb-Rot-Matthiesen haben wir besprochen. Barisch. Nö, schön. Na, dann können wir doch einfach, freuen wir uns einfach über den Sieg und schauen vermutlich eher kurz voraus auf das nächste Heimspiel gegen Greuther Fürth, weil ich jetzt ganz stark davon ausgehe, dass du jetzt deine Tage seit der letzten Aufnahme nicht damit gefristet hast, im Videokeller sozusagen Greuther Fürth taktisch und so zu sezieren. Ne? Also genauso wenig wie ich. Also sprich, wir haben wahrscheinlich beide genau 0 Minuten von Greuther Fürth gesehen in dieser Saison.
Wie lange kennst du mich?
Ja, okay. Also liege ich da richtig. Sehr gut. Aber wir können ja trotzdem mal gucken. Also, Fürth gibt folgende Bilanz. Wir haben 6 Mal gegen die gespielt inzwischen schon. Was die Spielausgänge angeht, ist es komplett ausgeglichen. 2 Mal gewonnen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, 7 zu 9 Tore zugunsten von Fürth dann offensichtlich. Genau, also so wahnsinnig viel geballert aus allen Rohren wird da offenbar nicht. Das letzte Spiel ist eins, was ich schon wieder völlig vergessen habe. 0-0 am 33. Spieltag der vergangenen Saison. Also das muss wohl, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber es muss ja dann offensichtlich ein 0-0 der weniger aufregenden Sorte gewesen sein. Ich gucke mal, ob jetzt hier bei Fußballdaten noch irgendwas Spektakuläres steht, was man wissen muss. Eigentlich nicht. 26.620 Zuschauer. Genau, also blieb da jetzt nicht so in Erinnerung. Ansonsten haben die natürlich auch 7 Spiele gemacht bis jetzt und ja, sind auf dem 10. Tabellenplatz im Moment, haben von den 7 Spielen 2 gewonnen, nämlich gegen Münster und in Regensburg. Haben 3-mal unentschieden gespielt, und zwar in Kaiserslautern, gegen Paderborn und gegen Elversberg. Und 2-mal verloren, und zwar jetzt auch zuletzt, also 2-mal hintereinander, in Braunschweig und gegen Düsseldorf. Da würde ich sagen, okay, gegen Düsseldorf kannst du verlieren, in Braunschweig. Und ich glaube, das war auch satt, ich glaube mit einem 0-4 oder so. Nicht ganz sicher, das wirft dann schon Fragen auf. Und die eine andere Sache, die ich über Greuther Fürth noch weiß, ist diese Nummer mit dem Keeper und dem Zorniger. Da gab es doch irgendein Spiel zu Beginn der Saison, erinnerst du dich?
Ja.
Wo der irgendwie seinen jungen Torhüter so komplett durchformatiert hat vor laufender Kamera. Und,
das war sehr unangenehm.
Ja, und, na, ich habe, ja.
Oh, ja, also und das Dinge, die man nicht tut, da wird dieses Interview definitiv in sämtlichen Lehrbüchern für Führungskräfte demnächst erscheinen, wette ich mit dir.
Naja, ganz weit vorne. Und da gab es auch noch irgendeine Entschuldigung, die auch so ein bisschen merkwürdig war. Also das ist sozusagen das eine Ding, was ich jetzt hier mit Greuther Fürth, zu Greuther Fürth noch beitragen kann. Und die Niederlage in Braunschweig war übrigens nur ein 2-0. Also 0-2, kein 0-4. Da hatte ich mich vertan. Genau, ja, ansonsten, wie gesagt, weiß ich jetzt über Greuther Fürth wenig zu berichten. Also Schlüsselspieler und Spielweise muss ich da tatsächlich schuldig bleiben. Aber man kann vielleicht vom Trainer ein bisschen was ableiten. Der Zorniger ist ja auch ein ganz großer Freund des Gegenpressings und so Geschichten. Da wird uns, meine ich, jetzt begebe ich mich auf Glatteis, aber eine Mannschaft begegnen, die zumindest umschalten kann, was bei unserem Ballbesitzstil dann interessant werden kann. Schauen wir mal. Genau, und ich habe es jetzt auch heute, dadurch, dass wir auch ein bisschen heute zeitlich ein bisschen früher aufnehmen, nicht geschafft, mir nochmal die letzte Zusammenfassung anzugucken. Da konnte man ja dann auch immer das ein oder andere nochmal draus lesen. Also da sind wir heute ein bisschen
Alex,
dünn.
Mut zur Lücke.
Naja, die Lücke ist ja aber sozusagen 100%, weißt du?
Ja, also, auch das kann man selbstbewusst vertreten.
Na dann mal los, Frau Kerstin.
Mut zur Lücke. Ja,
genau.
Das bedeutet, dass ich jetzt nichts weiter sage.
Ach so. Ich hätte sonst gedacht, wir holen einfach beide unsere Glaskugeln raus und fabulieren uns jetzt irgendeine Mannschaft zusammen, die sozusagen mit Greuther Fürth gar nichts zu tun hat. Aber möglicherweise.
Ja,
auch
nee, ich glaube, wir wollen ja aber auch nicht ins Unseriöse abgleiten. Ich finde, wir sollten auf diesem schmalen Grat unserer liebevoll vertretbaren Unkenntnis bleiben und nicht größenwahnsinnig werden.
Ja, da hast du natürlich recht. Okay, na dann können wir wenigstens noch mal kurz gucken. Oder ich hier bei transfermarkt.de.
Wer alles kaputt ist, meinst du?
Auch, aber vor allem noch mal kurz schauen, wer denn alles so bei Fürth spielt, den man unbedingt können müsste. Oder ob die jetzt so hier wahnsinnig, wahnsinnig großartige
spektakuläre Neuzugänge
haben.
Ich war schon beim nächsten.
Nee, genau, aber Ausstellungstipp können wir auch gleich machen. Also mir sagt da, na, Branimir Rigotta, klar, der Mittelstürmer, Kapitän auch, den kennt man noch. Genau, dann haben sie hier einen rot gesperrten Mittelstürmer. Ja, aber ansonsten Dennis Ribeni, der war, glaube ich, mal in Darmstadt, in Paderborn. Ja, nee, ansonsten fällt mir jetzt hier auch niemand auf, der irgendwie vielleicht auch FCM vergangen hätte oder so. Julian Green spielt da immer noch. Nun ja, okay, fein. Dann schließe ich mich deinem Take an und wir belassen es sozusagen bei unserer Unkenntnis über Greuther Fürth und sehen die ja dann am Sonntag, ne? Ist das Spiel.
Genau.
Bin da immer nicht ganz sicher, genau. Sehen es ja dann auf dem Rasen, was da sozusagen Sache ist. Und können mal gucken, wie es bei uns ausschaut. Sperren und Verletzungen. Also Mathiesen spielt definitiv nicht mit seiner gelb-roten Karte. Tja, und Artig und Musonda sind jetzt hier noch mit einer Erkältung gelistet. Also ein Infekt habe ich jetzt irgendwo auch gelesen.
Genau, das hatte die Volksstimme heute vermeldet. Nun ist aber ja, sind ja diese Informationen von gestern. Das Spiel ist am Sonntag.
Ja.
Eventuell ist selbst so ein Männerschnupfen bis dahin überstanden. Toi, toi, toi.
Naja, wenn die so einen Infekt haben wie ich neulich, dann sehen wir die 2 Wochen nicht. Aber,
ja, du hattest ja aber auch die Mutter aller Infekte. Das
ja,
ist, die, ne? Das Mutter, ist auch nochmal eine andere.
Und Urgroßmutter. Also da war alles am Start. Genau, das war nicht schön. Das war nicht schön. Mi, mi, mi. So. Also, Reimann steht im Tor. Das ist klar. Dann, tja, wird schon interessant. Also Innenverteidigung können wir, glaube ich, auch festmachen. Das wird Daniel Heber sein. Und neben Heber bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Herr Hoti spielen wird. All dieweil wir nämlich den Kollegen Hugonet auf der
Weiter
Matthiesen-Position
vorne
brauchen.
brauchen.
Genau. So. Naja, und jetzt können wir uns überlegen, rechts und links. Also Hercher hat er jetzt begonnen auf der rechten Seite, wurde dann aber offenbar wegen einer Verletzung ausgewechselt. Ich weiß nicht, hast du dann noch mehr Infos oder irgendwas anderes, irgendwas noch gehört? Bei
Der
Transfermarkt wird er
stand.
jetzt nicht als verletzt
Nee,
gedingst.
der stand auch gar nicht mehr in dem Artikel drin. Also mich würde es total freuen, wenn er wieder, also wenn er A gesund ist und B in der Startelf stehen würde.
Ja, dann wäre so ein bisschen die Frage, was wir mit dem Kollegen Musonda machen, weil ich den ganz zu Beginn der Saison ja eigentlich auch ziemlich stark
Ja, das
fand
stimmt.
und den auch eher nicht auf die Bank packen würde. Ich fürchte fast, was heißt fürchte, aber ich könnte mir vorstellen, dass Elan Kuri wieder auf die rechte Seite geht und Musonda links anfängt oder andersrum. So, also dass dann sozusagen Musonda und Elan Kuri die
Na,
Außenspieler
dann machen wir
sind.
das so.
Und Herr Hercher dann einer von denjenigen ist, mit dem wir nachladen können von der Bank.
Joker, ja.
Genau, also El Khankouri, Heber, Hoti, Musonda, Hugonet, tja, Gnaka und Krempiki könnte man dann halt bringen. Weil Gnaka
Ich
auch gesetzt sein wird, ja, sag an.
na ich das wollte ich eigentlich vorhin schon gesagt haben, als wir über Darmstadt sprachen. Ich finde, dass Conor Krempicki sich auch wieder irgendwie gefangen hat. Das klingt jetzt irgendwie so, als wäre er komplett lost gewesen, aber ich fand, der hatte auch in der letzten Saison auch eine sehr wechselhafte Saison. Und ich
Ja.
finde, dass der jetzt so die letzten Spiele hat er mir sehr gefallen. Und
Ja,
ich habe
bin ich
mich
bei
total
dir.
gefreut, dass er dieses Tor gemacht hat.
Ja, bin ich bei dir. Der hat sich wieder so ein bisschen also der hat sich in die Mannschaft reingespielt, finde ich auch. Finde ich schon auch. Aber ist ja auch wieder, Stichwort Kaderbreite und so, ne? Also schon ganz gut, dass du da die Qual der Wahl hast. Ich meine, jetzt haben wir hier noch so Kandidaten wie El Sain, den du noch bringen könntest. Aber naja, ich meine, der hat jetzt sein Tor gemacht, hat jetzt insgesamt auch keine schlechte Figur gemacht, bin ich bei dir, den können wir eigentlich wieder mit einem Startelfplatz belohnen. Dann wären es Hugonet, Gnaka und Krempicki. Und vorne, ja, Artig, wenn er fit ist, wird er spielen. Und dann könnten wir jetzt nur überlegen, ob wir sozusagen Artig und Burcu zusammenspielen lassen. Das meine ich jetzt auch gelesen zu haben in der Volksstimme, dass das wohl auch eine Spielform war im Training, wo man das mal ausprobiert hat. Weil Martin Kaas wird weiterhin gesetzt sein vorne, der muss spielen, auch wenn er jetzt gegen Darmstadt jetzt jedenfalls in meiner Erinnerung, keine spektakulären Szenen hatte. Aber so Spiele wird es auch mal geben. Oder ich habe halt einfach was völlig verdrängt, das kann auch sein. Aber dann wäre das, ja, naja, dann wäre schon meine Idee oder mein Vorschlag, wir lassen Artig und Burcu spielen und halt Kaas und Amici wandert auf die Bank. So.
Das wäre natürlich großartig, ja.
Einfach mal zu gucken, ja, und dann könnte man ja immer noch überlegen, wenn es bei Barisch, wenn die Luft im Moment noch für eine Halbzeit reicht, dass du dann eben Burcu wieder auf die Artig-Position ziehst und dann hast du ja da auf der rechten Seite dann echt die Qual der Wahl, ja, kannst ja da alle möglichen Leute reinwerfen. Ja, es ist echt ein Luxusproblem. Hast ja fast das Problem, dass du gucken musst, dass du da sozusagen das Gleichgewicht, was du irgendwie dir so erarbeitest, nicht kaputt machst, weil du dann, also genau, einfach austarieren musst, ne? Aber das muss der Tiz ja sowieso mit seinen Anfangsformationen. Genau, also Teil des Jobs. Nun gut, dann ist das unsere Aufstellung. Also Reimann, Elhan Kuri, Heber, Hoti, Musonda, Hugonet, Gnaka, Krempicki, Artig, Kaas und Burcu sind dann die erste Elf. Wie geht's aus, Kerstin? Gegen Fürth.
Ja, also ich habe auch in irgendeinem Zeitungsartikel gelesen, da ist, ich weiß gar nicht, ob es Hugo Neva oder irgendeiner der Spieler ist gefragt worden nach dem Darmstadt-Spiel: Mensch, Leute, ihr seid so erfolgreich auswärts, aber was ist denn zu Hause los? Warum klappt das denn nicht? Und dann hat er gesagt, naja, vielleicht sollten wir einfach die Nacht vor dem nächsten Heimspiel auch in einem Hotel schlafen und mit einem Bus längere Zeit umherfahren.
Okay, naja,
Und ich
gut.
dachte mir so, das ist irgendwie ein bisschen niedlich, aber er hat ja recht, so, ne?
Ja.
Also, Versuch wäre es wert, aber ich würd's ihm schon wünschen, dass es sozusagen auch zu Hause jetzt endlich mal 3 Punkte gibt und Ich sehe ja sozusagen deinen Tipp und ich setze ein 3-1 dagegen. Weil, wenn die
3-1.
wirklich so rumpressen, könnte es durchaus sein, dass irgendein Wackler dann doch bestraft wird in der Defensive. Man
Ja,
weiß es
das.
nicht.
Ja, und man hat ja auch immer, also wir haben immer noch Daniel Heber als Innenverteidiger da. Alle, ich weiß gar nicht, das könnte man mal ausrechnen, also wie viele Minuten er im Schnitt so braucht, bis irgendwie was Merkwürdiges passiert. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich habe hier ein 3-0 aufgeschrieben, weil ich so dachte, also wie gesagt, weil ich doch recht beeindruckt war von der Vorstellung gegen Darmstadt und so dachte, naja, also wenn die Hypothese trägt, dass sich da jetzt eine Mannschaft gefunden hat, die sozusagen super stabil ist, die jetzt auch zu Hause mal den berühmten Bock umstoßen möchte und so weiter, dann ja, wird es jetzt einfach gegen Fürth Zeit für einen sehr, sehr überzeugenden Heimsieg. Deswegen 3-0. Und ich habe jetzt nach Phrasen ausgeglichen. Ich habe den Bock umgestoßen, also 14, 14, 14. Und jetzt sind in unserem Sendungsdokument zwei possierliche Tierchen. Also entweder spickert Thomas jetzt, wo wir sind, oder du hast das Dokument zweimal offen. Das weiß ich nicht.
Nee.
Auf jeden Fall sehe ich hier ein anonymes Hippo und ein anonymes Python. Naja, gut, dann schöne Grüße in den Urlaub.
Interessant. Ich
Nicht
sehe nur
wahr?
dich und den Python, aber ja.
Das ist ja faszinierend.
Ja.
Bist du gerade
Ich
mit
muss mir
deinem
jetzt
Cursor
noch.
beim Phrasen? Bist du mit deinem Cursor gerade beim Phrasenschwein?
Ja, ich muss jetzt. Das setzt mich jetzt massiv unter Druck. Also ich will da nämlich eigentlich schon,
Wieso?
ich will da eigentlich schon die Führung wieder übernehmen.
Ach
Aber
so.
es darf ja auch nicht so gewollt klingen, weißt du?
Ah, du meinst das Phrasenschwein, alles klar. Ich dachte, das setze ich jetzt
Ja.
unter Druck, dass wir irgendwie mehrere possierliche Tierchen in diesem Dokument haben. Okay, alles klar.
Ach, papperlapapp. Nein.
Nee, ne? Nee, gut. Schön. Dann wären wir, glaube ich, mit dem Tipp und so wären wir auch schon ins sonstige Segment reingepurzelt. Und da tun wir Thomas jetzt einen ganz großen Gefallen, der dann halt tatsächlich nur zu der Kapitelmarke springen muss. Müssen wir noch was nachholen aus der letzten Folge. Da galt es ja, einen Podcast zu preisen, zu dem eine App gehört und ein Groundhopper-Quiz und irgendwie ein Terminservice. So steht es hier im Dokument. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe auch nicht auf den Link geklickt, aber ich weiß, dass du wahnsinnig gut vorbereitet bist. Also hau mal raus.
Genau.
Der Weg ist
Also
das
das,
Spiel. Los geht's.
genau, also der Podcast heißt Der Weg ist das Spiel und wird sehr gern vom zweiten Mitglied unserer familieninternen Recherchegruppe gehört. Und deswegen dachte ich mir, das ist vielleicht auch ein Hörtipp, den vielleicht auch unsere HörerInnen gerne mal dem nachkommen wollen würden, weil, ne? Ein Podcast ist kein Podcast. Man kann ja ruhig sozusagen auch links und rechts mal hören. Und die beiden Podcaster, Tim und Schlü, ich gehe davon aus, dass Schlü ein sehr lustiger Spitzname ist, veröffentlichen jeden Mittwoch eine neue Episode von ihrem Groundhopping-Podcast Der Weg ist das Spiel, abgekürzt DWI. DWIDS und sind auch, sage ich mal, gut auf den üblichen Social-Media-Kanälen unterwegs. Also man findet sie bei Twitter, Facebook und bei Instagram. Und die haben jetzt tatsächlich was gemacht. Davon sind wir, glaube ich, noch weit entfernt. Der Weg ist das Spiel, ist kostenlos. Aber es gibt dann noch einen Bonus-Podcast. Der heißt Aufruhr. Auf Rasen und Rängen. Und
Aufruhr.
Aufruhr auf
Ist
Rasen
das
und
geil. Ist das geil. Also ich muss da reinhören. Ich weiß mich jetzt, also hast du es jetzt schon verkauft? Jetzt schon großartig.
Ja,
Okay.
und genau. Und wie gesagt, dafür wird ein kleiner Obolus fällig. Dazu pflegen die beiden noch ihre Homepage, wo es, wie gesagt, um Groundhopping, aber auch um Fußball und Fankultur geht. Und als ob das nicht schon ausreicht und großartig genug ist, haben die beiden eine App aufgesetzt. Da weiten sie ihren Blick auch in den europäischen Fußball, haben damit jetzt aber auch erst angefangen und haben dazu auch noch Spiele sich ausgedacht. Und das eine nennt sich DWID Spin. Da muss man Herausfinden, wo genau sich in Österreich, Deutschland oder der Schweiz Stadien befinden. Und wir reden jetzt hier nicht nur von der Arena der Bayern, ja, oder dem Heinz-Krügel-Stadion. Also es geht dann auch so um das Stadion an der Lohmühle vom VfB Lübeck. Also es geht durchaus auch in untere Klassen. Und man kann das gegeneinander spielen und nach 10 Runden kommt dann die Auswertung mit der gesamten Entfernung, wie weit man denn daneben lag.
Geil.
Sehr, sehr lustig.
Okay.
Habe ich um 10 Kilometer verloren. Ich fand mich sehr gut.
Ist doch gar nicht schlecht, der finde ich gut.
Aber auch nur, weil ich einen Verein irgendwie nach Hessen getan habe, der in Wirklichkeit in Schleswig-Holstein war. Und dann weiß man, okay, das ist schon ganz schön weit weg. Nee, das hat Spaß gemacht. Und das zweite Spiel, da geht es um Marken, die man gewinnen kann. Da geht es dann, das ist standortbasiert und da geht es dann um den Verein von dem Ort, an dem man gerade ist. Also die gehen ja davon aus, dass man eben auswärts unterwegs ist oder eben bei seinem Heimatverein. Und das heißt, wir konnten hier auf der heimischen Couch natürlich nur das FCM-Quiz spielen. Und da waren ein paar Fragen, wo ich sage, yo, easy peasy. Aber es waren auch wirklich so Insider-Fragen, wo ich so dachte, wow, die haben richtig gut recherchiert. Eine Frage lautet, also um das vielleicht mal zu spoilern, entschuldigt, wer ist häufig bei der sportlichen Fraktion auf der Gegengerade zu Gast?
Ja,
Und
das
dann sind
wüsste ich.
als Auswahl, ja, genau. Und genau, und dann, wenn man da alle 10 Fragen richtig beantwortet hat, dann kriegt man eine Marke für das digitale Sammelalbum.
Geil.
So.
Geile
Und
Idee
es
eigentlich, ja.
werden super, also super, super gut, das ganze Thema Groundhopping auch nochmal ganz anders aufgezogen, ne? Sehr kreativ. Und in der App hat man dann, also sie werden wahrscheinlich noch ein paar weitere Spiele sich ausdenken. Da sind noch ein paar Platzhalter. Es gibt natürlich in der App dann auch immer die Verlinkung zum Podcast. Und es gibt dann auch noch diesen Radar, wo man Ort eingibt, maximale Entfernung und den Zeitraum. Und wenn man das getan hat, kann man dann rausfinden, zackedibum, am Samstag gibt es in unserem Umkreis, ich spinne jetzt rum, 30 Spiele in einem Umkreis von 40 Kilometern. Also wer Bock hat, ein Stadion aufzusuchen, wird da auf jeden Fall fündig.
Ja, die haben, also die leben das tatsächlich. Wobei diese letzte Sache, das kann ja die Footballogy-App, diese Groundhopper-App kann das ja auch. Aber ist natürlich cool. Ich werde mir das, dann, wenn ich jetzt nachher fertig bin, die Folge fertig zu machen, werde ich mir das, glaube ich, mal ziehen. Weil mich das, also gerade diese Geschichte mit dieser lokationsbasierten Sache, finde ich ja schon interessant. Das heißt ja, die müssen ja quasi dann für jeden x-beliebigen Verein oder sind das dann nur größere Vereine, wo die dann so Quizze haben, weil, wenn ich, also, weißt du, jetzt
Also
hier.
das weiß ich in der Tat noch nicht. Aber bei dem ersten Spiel, wo es um den Standort des Stadions ging, da ging das wirklich bis regional und sogar, glaube ich, Oberliga. Also
Okay, na das werde ich ausprobieren, ob hier
und
unser lokaler Verein da irgendwie auftaucht. Ich glaube, die spielen auch, nee, spielen Landesliga, spielen die, glaube ich.
was
Naja.
nur witzig ist, man muss dann wirklich aufpassen, wie groß das Handy ist oder ob man es vielleicht doch lieber auf einem Tablet spielt, weil ich sag mal so
Ja,
www.dickefinger.de
okay.
macht dann durchaus ein paar Dutzende Kilometer aus.
Gut,
War
dann gibt.
sehr, also große Empfehlung und wie gesagt, der Weg ist das Spiel.
Genau, wir werden das verlinken in den Shownotes, dann könnt ihr da auch mal draufklicken. Ich habe da jetzt gerade voll Bock, das mal auszuprobieren. So. Und glaube, ich muss da auch auf jeden Fall mal reinhören. Aber das ist ja schon, sind ja schon sehr, sehr coole Ideen. Mal gucken, was wir davon noch abkupfern können in den nächsten 20 Jahren, in denen hier unser Podcast-Imperium wächst und wächst. Ey, das ist doch verrückt. Jetzt habe ich hier schon drei Tiere in meinem Google Doc übrigens. Irgendjemand hackt mich gerade. Naja, okay. Schöne Grüße. Gibt nicht viel zu sehen auf dem Rechner. Fein, okay, dann, der Weg ist das Spiel, haben wir jetzt also, glaube ich, ausgiebigst beworben und wie gesagt, der gute Thomas, ne, der lange Arm des Thomas reicht natürlich auch aus dem Urlaub bis in unsere heutige Folge und er hat uns einen Artikelhinweis geschickt, also eigentlich hat er uns sogar zwei Artikel geschickt, die ich auch beide gerne verlinke Und großes Oberthema ist Transfersystem vor dem Fall möglicherweise. Ich habe das gar nicht mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also war sehr, sehr erstaunt, was er uns da hingelegt hat. Vielleicht geht es dem einen oder der anderen Hörerinnen und Hörer auch so, wenn ihr das lest. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass da möglicherweise was auf uns zukommt, was sehr, sehr, sehr spannend ist. Hattest du davon schon mal irgendwann was Leuten hören von der Nummer, die er uns hier mitgegeben hat?
Nein,
Auch
das
nicht.
hängt aber vielleicht doch damit zusammen, dass es ein Spieler war, der zu dem Zeitpunkt bei Lokomotive Moskau gespielt hat
Ja, kann sein, ja.
und auch der Club, zu dem er wechseln wollte, befindet sich nicht in Deutschland. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich da so ignorant bin, aber nee, hatte ich tatsächlich bis zu dieser Woche noch nichts von gehört.
Naja, ich muss aber, also ich muss ehrlich sagen, mir geht's da genauso oder mir ging es da genauso. Jetzt müssen wir die Hörerinnen und Hörer natürlich nochmal so ein bisschen mitnehmen, worum es überhaupt geht. Also es könnte diese Woche Freitag so ein Bossmann 2.0 drohen. Und zwar, also Bossmann, ne, ist ja klar, hatte mal geklagt über Transfergeschichten, da ging es um Ablösesummen nach Ende der Vertragslaufzeit, die es dann seitdem nicht mehr gegeben hat. Und jetzt gibt es hier so einen Fall, der so eine ähnliche, ja, weiß nicht, ob man da Sprengkraft zu sagen kann, aber zumindest ähnlich Dinge in Bewegung bringen kann. Und zwar geht es um Folgendes, jetzt muss ich das mal kurz finden, wo das gut zusammengefasst war. Warte mal, ich glaube in dem anderen Text, genau, in dem etwas juristischeren. Genau, also worum ging es eigentlich? Es geht um den Spieler Diarra, ehemaliger französischer Nationalspieler, wenn ich das richtig im Kopf habe, der 2013 einen Vertrag bei Lokomotive Moskau unterzeichnet hat. Der hat den ein Jahr später, hat er den Vertrag einseitig gekündigt, ohne triftigen Grund. Wie später das Sportgericht feststellte, Diarra selber hat gesagt, naja, da gab es wohl Gehaltskürzungen und so, also Sachen
Genau.
fand er nicht gut. Und er hat dann gesagt, okay, da hat er keinen Bock drauf, kündigt das, kennt man jetzt auch aus, ich glaube, regulären Arbeitnehmerinnenverhältnissen halt auch, ne? Ist ja auch immer die Möglichkeit, den Arbeitsvertrag dann zu canceln. Hat er also gemacht. Und dann wollte er naheliegenderweise wieder zu einem anderen Verein wechseln. Im Gespräch war der belgische Club Charleroi, glaube ich, wird er ausgesprochen. Hat nicht geklappt,
Ja.
hat nicht geklappt, weil die FIFA, also jetzt, und jetzt wird es ein bisschen unsauber bei mir, also weil sozusagen nach den aktuell geltenden Regularien es hätte passieren können, dass sozusagen der neue Verein mit in Regress genommen
Genau.
worden wäre für diesen aufgelösten Vertrag mit Lokomotive Moskau. Das Ende vom Lied war, dass Diarra also 10 Millionen Euro zu einer Strafe von 10 Millionen Euro verdonnert worden ist, weil er eben vertragsbrüchig wurde gegenüber Lok Moskau und die Gefahr eben bestanden hätte, wie gesagt, dass der neue Verein da irgendwie mit dran beteiligt hätte werden können. Und dagegen ist der Diarra, hat er geklagt, ist er also vor Gericht gegangen. Und das wird jetzt, glaube ich, vom Europäischen Gerichtshof, ne, wird das jetzt entschieden am Freitag oder gibt es da ein Urteil? Und es könnte sein, also ich verlinke euch gerne diese beiden Texte. Wie gesagt, einer ist sehr hintergründig und spannend, aber eben auch ja, eher so aus der juristischen Ecke. Könnt ihr das selber nochmal lesen, aber es könnte durchaus sein, und wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt frage ich dich, ob ich es richtig verstanden habe, könnte es passieren, dass sozusagen dieses System, wie wir es jetzt kennen, mit Spielern, die aus dem laufenden Vertrag quasi rausgekauft werden und dann sind da Ablösesummen fällig, dass das kippen könnte. Also ich habe das so verstanden, wenn das jetzt im Sinne von DRA entschieden wird, könnte, ich greife jetzt mal einen bei uns, ne, ein Spieler, was ist ich, Eldin Djokovic, jetzt einfach mit einer Frist von 4 Wochen seinen bestehenden Arbeitsvertrag beim 1. FC Magdeburg kündigen und dann 3 Wochen später, 4 Wochen später, 5 Wochen später bei, was weiß ich, hier Verein einfügen, anfangen zu spielen, ohne dass der FCM da groß was dagegen tun könnte. Richtig verstanden oder gar nicht?
Ja, und ich glaube, die zweite Ebene ist, es geht nicht nur um die, sage ich mal, die Vertragsstrafe, also diese 10 Millionen, sondern dass der aufnehmende Verein Sanktionen bekommen hätte. Und das ist
Genau.
jetzt zum Beispiel etwas, was wir vom ersten FC Köln kennen, aus dem letzten Jahr. Und es wurde hier sozusagen angemerkt, dass die FIFA Höchstwahrscheinlich, wie gesagt, die Entscheidung kommt erst noch, dass die FIFA ihre Regeln nachbessern muss, vor allem, weil es jetzt auch Sanktionen gäbe, so, obwohl noch gar nicht klar ist, ob dieser Kündigungsgrund überhaupt
Genau.
zulasten des Spielers ausgelegt werden könnte.
Genau.
Und das hält ja momentan auch, auch viele Interessenten davon ab, sozusagen Spieler, die plötzlich frei werden, aufzunehmen.
Genau. Also die Stichworte für Juristinnen und Juristen wären dann an der Stelle Arbeitnehmerfreizügigkeit und Kartellverbot.
Genau,
Also
genau.
darum geht's im Wesentlichen. Und total, also wirklich, ich finde das total faszinierend, dass das bisher komplett an mir vorbeigegangen ist, aber das wäre natürlich krass, ja. Und die Gefahr wäre dann wohl, dass die Topspieler natürlich viel, viel teurer werden, so, und vor allem, dass eben Vereine wie, naja, man nennt ja da immer Freiburg, aber gibt da eine ganze Reihe anderer auch, die eben von diesen Ablösesummen auch leben durchaus, ne, also das als Geschäftsmodell haben, sich komplett neu aufstellen müssten, ne, also wenn du quasi gar keine Ablösesumme mehr einspielen kannst für einen Spieler, den du halt bei dir hast, dann wird es natürlich für den einen oder anderen Verein halt echt eng. Also das ist richtig interessant und aus Spielerperspektive sowieso, ne? Also ist ja kennt, also Stichwort Ahmed Aslan beispielsweise, ne? Der konnte, also der hätte im Sommer, glaube ich, wenn er gekonnt hätte, gesagt, hier, alles klar, danke für den Fisch, man einigt sich irgendwie und dann naja, heuerte einfach woanders wieder an. Das, also wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ein großes Wenn, ja, dann wäre das möglich. In Bälde. Und puh, also wie gesagt, aus Spielerperspektive wahrscheinlich gut, aus Vereinsperspektive aber echt ein Problem und also jedenfalls für einige, die sich dann da, die da finanziell nicht mithalten können. Und das darf man sehr, sehr gespannt sehen. Also das Urteil wird erst am Freitag gesprochen und Thomas hat auch extra darauf hingewiesen, wir mögen das bitte besprechen, ohne Hinweis auf, na mal gucken, wie es ausgeht, sondern erstmal so rein hypothetisch. Tja, aber das könnte wirklich, also der Kollege hier bei der Legal Tribune Online schreibt jetzt hier, Bulldozer, ein Bulldozer für das Fußballtransferwesen. Also da könnte es wirklich sein, dass wir da ganz, ganz grundlegend ganz, ganz andere Sachen sehen in Zukunft. Und das, also ich habe jetzt nicht mir jetzt hier eine Mindmap erstellt und irgendwie bis ins kleinste Kaninchenloch irgendwie überlegt, was das jetzt für Konsequenzen hätte. Aber wenn es so ist, dass die bisherige Praxis komplett, also sich komplett überholt hat, dann ja, würde ich jetzt mal schon so weit gehen zu sagen, reden wir von einer ganz neue Organisationsform von Profifußball wahrscheinlich. Dann irgendwie.
Absolut, wobei mir an der Stelle zu wenig, also mir wird zu wenig die Unterscheidung gemacht zwischen also tatsächlichen Gründen, warum man einseitig kündigt und sozusagen eher vorgeschobenen. Also wenn ein Spieler nachweisen kann, er hat einen Vertrag über dass ihm pro Saison eine Summe X gezahlt wird und die wird auf einmal eingekürzt, ohne dass er irgendwie einen Änderungsvertrag unterzeichnet hat und sich damit in irgendeiner Form einverstanden erklärt hat, gehe ich da durchaus mit zu sagen, okay, ich verstehe, warum er sagt, mein Arbeitgeber hält nicht mehr das ein, was wir vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr vereinbart haben. Ich kündige. So. Was anderes ist es aus meiner Sicht, wenn, was weiß ich, Profi X weiß um die Ecke und bei seinem Spielerberater haben schon drei andere Vereine angeklopft, die ihm irgendwie das Doppelte zahlen wollen. Und ich habe aber leider noch einen laufenden Vertrag und mit dem der Verein ist auch ein völlig okayer Arbeitgeber und macht all die Dinge, wie auch mit dem Rest der Mannschaft. Und dann beginnen diese typischen Spielchen, dieses Aussitzen, dieses zu spät kommen, dieses gar nicht mehr kommen, dieses aus dem Urlaub nicht rechtzeitig zurückkehren oder was auch immer. Das sind ja sozusagen eher die Fälle, die wir jetzt so da auch im Hinterkopf haben. Wenn ich glaube ich, also wenn ich es richtig verstehe, weil es wird ja hier auch davon gesprochen, dass die jetzige Regel eine Art Schutzmechanismus sein soll, die vorzeitige Spielerwechsel ohne Ablöseverhandlung verhindern sollen. So, und genau da setzt es jetzt aber an und es wird jetzt argumentiert, dass das eine Wettbewerbsbeschränkung ist, die
Genau.
eventuell illegal ist. So.
Genau.
Und dann sind wir genau da, was du sagst. Wenn wir auf die kleineren Vereine gucken, die auf Transfererlöse dringend angewiesen sind, dann ist es in der Tat, könnte das in der Tat wirklich zu einem mittleren Beben führen. Genau.
Ja, wobei, ja, wobei ich aber jetzt sagen würde, für das, was jetzt hier in Rede steht, ist der Kündigungsgrund ja egal. So, weil jetzt, also das, weil da müsst, das müsste man dann wahrscheinlich arbeitsrechtlich irgendwie klären, ne? Also wenn du jetzt quasi einen Grund vorschiebst, der gar nicht existiert, um da aus dem Vertrag rauszukommen, dann wird das, glaube ich, also so wie ich das jetzt hier verstehe, wird das jetzt sozusagen deinen Wechsel zum neuen Verein nicht verhindern, aber möglicherweise arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen mit deinem alten Arbeitgeber nach sich ziehen. Und das ist ja genau das Problem, also wenn ich es richtig verstehe, ja hier genau das Problem, ne? Dass jetzt halt ein Spieler durchaus ja auch sagen könnte, ach, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Verein X, ich möchte zu Verein Y, ich kündige jetzt hier meinen Vertrag, macht, was er Bock habt. Und der Verein, der dann sozusagen aufnimmt, muss ja dann nach dieser Nummer hier nicht damit rechnen, damit noch irgendwo in Regress genommen zu werden. Das heißt, der könnte einen einfachen Spieler verpflichten, weißt du? So, und ob dann da jetzt noch, ob das jetzt koscher war oder nicht, wird, glaube ich, an anderer Stelle entschieden. So. Also, ja, also ich merke auch gerade sozusagen beim Nachdenken darüber, wie schwer es mir fällt, mir ein freizügigeres Transfersystem vorzustellen als das, was es jetzt eben irgendwie gibt, weil das so eingeschliffen ist, sozusagen in meinem Kopf, wie das halt abläuft, mit, also Spieler X hat Vertrag, will wechseln, muss also Ablöse Y bezahlt werden und dann klappt das auch. Ja, dass ich da echt Schwierigkeiten habe, das irgendwie völlig frei zu denken, so wie das jetzt ich sag mal, auf einem normalen Arbeitsmarkt möglich wäre. Ne? Also wenn ich jetzt meinen Arbeitgeber wechseln wollen würde, dann würde ich halt kündigen und dann kann ich halt nach einem Ablauf von irgendeiner Frist, kann ich dann halt irgendwo anders wieder einen Vertrag unterschreiben. So, was ja im Fußball so nicht geht. Und eine ganze Reihe an spannenden Fragen stellt. Zum Beispiel auch sowas wie, keine Ahnung, Transferfristen oder so. Weißt du, sind ja dann auch egal. Also dann hast du ja keine,
Richtig.
dann brauchst du doch gar keine Wechselfenster mehr.
Ja,
So.
aber es ist natürlich, also der Autor, der Jurist, schreibt natürlich auch zum Ende hin, zu vermeiden sind dabei allerdings Kollateralschäden für Akteure, die ihren früheren Vertrag berechtigterweise gekündigt haben. Also da sind wir genau bei dem Beispiel,
Genau,
wo ich
genau.
dachte, naja, aber er hatte ja recht, ne? Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite, ist ja dann tatsächlich die Frage, also was ist denn dann überhaupt noch ein Vertrag wert?
Genau,
Oder braucht es
genau.
nicht dann, also braucht es nicht dann sozusagen eine grundlegende Aufarbeitung von sehr, 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 sehr vielen Regeln. Also das ist quasi so jetzt dieser Dominostein, der da eventuell am Freitag umgestoßen ist. Aber der muss ja dann ganz schnell aufgefangen werden, weil sonst, also sag ich mal, im allerschlimmsten Fall könnte man auch sagen, ja, Vertrag, what? Der hat mich fünfmal schief angeguckt und das Essen in der Kantine schmeckt auch nicht. Ich gehe. Weißt du?
Genau.
Ganz überspitzt dargestellt.
Genau.
Und da braucht natürlich jeder Verein, sage ich mal, der dann auch immer als Arbeitgeber fungiert, natürlich in irgendeiner Form eine Sicherheit, dass der wenigstens bis zum Sommer da ist oder bis zur Winterpause oder was auch immer.
Naja, aber das ist ja genau. Aber das, also wenn ich vergleiche es jetzt mal wieder mit meinem kleinen, sehr, sehr kleinen, begrenzten Ausschnitt aus der regulären Arbeitswelt, ne? Da höre ich von Bekannten von mir, die so in Führungspositionen in bestimmten Bereichen unterwegs sind, so klagen ganz viel von, weil du jetzt gerade sagtest, hier dreimal schief angeguckt und Essen in der Kantine schmeckt nicht, von so Menschen jüngerer Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt streben und dann so einen Arbeitsvertrag unterschreiben und nach einem halben Jahr sozusagen nach einem Sabbatical fragen und nach der ersten Gehaltserhöhung und wenn sie das alles nicht kriegen, gehen sie halt zur nächsten Bude, ne, zur nächsten Firma. So, und also das scheint offensichtlich ein Ding zu sein, was man in bestimmten Segmenten so findet. Und warum soll das dann nicht im Fußball auch geschehen können, ne? Also weiß ich nicht. Ja, also ich kann mir das schon durchaus vorstellen, so dass jemand sagt, ach naja, Was ist ich? Ich mach's jetzt mal wirklich platt. Ich mach's jetzt mal wirklich platt. Ja, du holst einen Spieler irgendwo her zum FCM, der dann so feststellt, oh, na, also hier die Trainingsbedingungen und so, die sind jetzt aber nicht so geil. Habe ich mir jetzt eigentlich schon irgendwie anders vorgestellt und Infrastruktur auch nicht. Ich glaube, ich würde doch lieber irgendwo woanders spielen. Ach, ich habe ja noch Probezeit. Probezeit ist auch so ein Thema. Ne? Hat dann halt ein Fußballprofi eigentlich Probezeit? So.
Das habe ich mich vorhin gefragt, als wir über Luca Schuler sprachen.
Genau, ja. Ach, Luca. Genau, und kann man da nicht sagen, ach ja, nee, du passt halt doch nicht. Ey, das ist so geil, so interessant. So, naja, und dann wird es im Endeffekt wird es wahrscheinlich so im ersten Zugriff auch über die Gehälter ausgefochten. Ne? Also dann hältst du eben deine Spieler mit entsprechend hohen Gehältern und musst halt eben gucken. Also das ist jetzt für uns, glaube ich, aber naja, vielleicht doch, vielleicht nicht so relevant, aber so bei den Top-Top-Top-Top-Top-Clubs. Ne, dann, ja, okay, da verdiene ich 10 Millionen, hier kann ich 15 Millionen verdienen, ich bin dann mal weg. So. Also, das kann eine sehr interessante Dynamik annehmen und jetzt bin ich auch geneigt, das am Freitag ein bisschen genauer zu verfolgen, wie das ausgeht. Aber das ist schon spannend, was da gerade abläuft. Und ich bin da völlig bei dir. Ich glaube, da stellen sich plötzlich dann eine ganze Reihe sehr, 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 sehr grundlegender Fragen an das ganze System. Darf
Ja,
man
aber
gespannt sein.
auch so ein Kader von 32 Profis
Genau.
ist dann so eine Mindestvoraussetzung, damit du dann
Wahrscheinlich.
während der Saison auch irgendwie 11 locker von dannen ziehen lassen kannst.
Ja, na gut, dann könnte man ja davon ausgehen, dass dann also irgendwo anders 11 andere Spieler frei werden,
Ja.
aber ist die, als dann halt die Frage, ob du das willst, ne? Die dann halt irgendwie so
Auf keinen
einzubauen
Fall.
und so und
Also das würde ja auch das komplette Trainingswesen auf den Kopf stellen, weil du müsstest ja ständig Onboarding machen.
Oh, Onboarding und Offboarding, genau. Ja, das sind dann auch so Themen halt. Wie machen wir eigentlich, vielleicht ist das eh schon ein Thema, weiß ich nicht, aber wie machen wir eigentlich Onboarding im Profifußball? Großartig. Danke, Thomas, für diese Sache. Bin gespannt, was du dazu sagst. Wir können ja die Tage mal, wenn du aus dem Urlaub wieder da bist, mal telefonieren. Aber coole Nummer. Also, das wird wirklich noch sehr, sehr, sehr interessant. Genau. Ich würde es dabei jetzt erstmal belassen, oder? Oder hast du noch einen Gedanken dazu?
Ich finde, wir haben jetzt unsere HörerInnen mit so viel spannenden Bildern im Kopf und Gedankenspielen hinterlassen. Ich denke, wir haben dieses Thema adäquat und hoffentlich zu Thomas vollster Zufriedenheit behandelt. Also
Na gut,
wahrscheinlich
okay.
nicht, wie ich unseren Pöbelbruder
Wollte ich
kenne,
gerade
aber
sagen, halt.
man kann ja noch hoffen, nicht?
Genau. Also wie gesagt, bei letzterem, also muss die schmunzeln. Das wird natürlich nicht der Fall sein. Aber genau. Mal gucken, was er dazu sagt. So, bei einer Sache muss ich den Thomas leider enttäuschen. Das ganze Thema Theatralik im Fußball, am Beispiel Maxi Arnold, müssen wir schieben, bis er wieder da ist, weil wir beide es nicht geschafft haben, uns die entsprechende Spielszene anzugucken, und ich tatsächlich auch den dazugehörigen Text noch gar nicht lesen konnte. Also für diejenigen, die eingeweiht sind oder Bundesliga viel verfolgen, die werden jetzt wissen, was gemeint ist. Also Maximilian Arnold und irgendwie VfB Stuttgart und Platzverweis und Shitstorm sind da so die Schlagworte, die ich da in den Ring werfen kann, aber dann hört bei mir auch auf und ich nehme mal stark an, du hast da sozusagen ähnlich viel Vorbereitungszeit reingegossen, oder? Oder reingießen können. Wie ich.
Reingießen können und ich sag mal so, so wie Thomas allein schon schriftlich abgegangen ist bei dem Thema, möchte ich eigentlich nicht, dass wir jetzt in die Verlegenheit kommen, das in irgendeiner Form nachspielen zu müssen. Ich denke, das braucht dann den Originalpöbler und ich glaube, da können wir auch noch ein bisschen drauf warten,
Ja,
um
ich
es dann
glaube.
wirklich auch live und in Farbe zu erleben.
Genau, ich glaube, es geht da eh um einen generellen Punkt, den man jetzt an einem
Absolut,
konkreten
ja.
Beispiel mal aufziehen kann. Und auch da bin ich geneigt, mir das schon nochmal anzugucken. Also neugierig gemacht hat mich das auch. Aber ich habe das ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ne? Das ist faszinierend. Ich habe die Woche Urlaub und also ich komme zu nichts, weil ich natürlich die ganze Zeit, und das ist auch total schön und will ich auch gar nicht anders haben, natürlich hier mit der Family unterwegs bin. Aber da ja, war jetzt nicht so viel Zeit einfach, sich das jetzt hier nochmal gut zu Gemüte zu führen. Das tut mir leid. Ich tue Buße und werde die von Thomas handgefertigte Geißelungspeitsche, die hier irgendwo rumliegt, heute Abend natürlich mit 10 Schlägen in Ansatz bringen und da entsprechend Buße tun. Aber Kerstin, du kannst mir noch was erzählen, nämlich warum das BKA-Gesetz gegen die Verfassung verstößt und was das mit Fußball zu tun hat. So, das ist ein Link, der kam von dir.
Genau.
Irgendein Tagesschau-Ding und da bin ich auch komplett blank. Also schieß mal los. Was gibt's da zu wissen?
Na, das ist ein ganz frisches Urteil aus Karlsruhe. Und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt abschließend einen Teil also den Klägern zum Teil Recht gegeben. Spannend ist schon die Zusammensetzung. Das waren unter anderem Rechtsanwältinnen und Fußballfans. Und die haben kritisiert, dass die Polizeibehörden nach diesem BKA-Gesetz, also Bundeskriminalamtsgesetz, zu viele Daten von zu vielen Menschen speichern. Und das auch noch zu lang. Und da hat jetzt das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass tatsächlich einige der Vorschriften in diesem BKA-Gesetz wirklich zu weit gehen und verfassungswidrig sind. Und dass zwei der Normen teilweise mit dem Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung unvereinbar sind. Und zum einen geht es darum, dass das BKA Kontaktpersonen von mutmaßlichen Terroristen überwacht. Dem ist per se ja erstmal nichts entgegenzusetzen, aber davon betroffen sein könnten zum Beispiel auch Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen, die aus rein beruflichen Gründen mit Verdächtigen und deren Bekanntenkreis zu tun haben. Und da kommen wir dann tatsächlich, da kommen wir dann tatsächlich eben auch zu einer dieser Rechtsanwältinnen, die eben als, ich glaube, in München, die in München viel mit der aktiven Fanszene und ich glaube mit der Fanhilfe zu tun hat und der das sozusagen dann aufgefallen ist. Und der zweite Punkt war, dass die Daten von Beschuldigten, die das BKA speichert und weiterverarbeitet, dass auf diese Daten auch die Polizeibehörden der Länder Zugriff haben. So, und das sozusagen, und das ist dann die Bundespolizei, die Landespolizei, und das ist dann zu weitreichend. Und da hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, da muss die sogenannte Speicherschwelle einfach höher angelegt werden. Und genau, und es ist auch im BKA-Gesetz nicht geregelt, wann die Daten gelöscht werden.
Ja, das ist eben so der feuchte Traum von jedem, ja, sozusagen Innenminister, Innenministerin. Da gibt's ja schon ganz, oder die Debatte geht ja schon ganz lange auf Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Und gerade im Digitalen, dieser ganze Schnatter, also das ewig lange speichern zu dürfen, da alles Mögliche mitmachen zu können. Klingt auch auf jeden Fall erstmal eigentlich gut, dass da Leute geklagt haben und dass sie da in den zwei Punkten auch recht bekommen haben. So, weil wir eben auch alle wissen, wie schnell man mal. Stichwort Bochum und so weiter, wie schnell man auch mal auch als Fußballfan in die Situation kommen kann, dass Daten überall eingespeichert werden. So.
Genau.
Und die Situation ja dann mitunter wenig differenziert betrachtet werden, auch das wissen wir ja. Und es gibt ja auch so, ich weiß nicht, ob das jetzt hierher gehört oder also ob das sozusagen so artverwandt ist vom Inhalt her, aber es gibt ja auch durchaus Geschichten von Leuten, die, naja, regelmäßig zum Fußball fahren und dann irgendwann mal in Urlaub fliegen wollen und am Flughafen dann plötzlich sozusagen nicht mehr in der normalen Security-Schlange stehen, sondern halt ein bisschen länger befragt werden, wo sie denn hinwollen, was sozusagen Sache ist und so weiter und da gar nicht wissen, warum und dann irgendwann das zurückführen können auf eine Fußballbegebenheit, die es mal gegeben hat. So, also da werden schon funky Sachen mitgetrieben und insofern ja total gut, dass man da nochmal abgeklopft hat und jetzt hier ein paar Sachen korrigiert werden müssen. Genau, auch das mit
Genau.
den Löschvorgaben finde ich krass. Also, dass die nicht, du musst
Ja, ne,
doch
vor allem.
regeln, wann sie den Scheiß löschen müssen.
Ja, ne, zumal, weißt du, du kriegst irgendwie eins auf den Deckel, wenn du bestimmte Daten von, was weiß ich, deinen Mitarbeitenden oder so irgendwie 3 Monate zu lang auf dem Dienstrechner hast. Oder irgendwelche Bewerbungsunterlagen nicht gleich sofort gelöscht hast, aber an der Stelle sind wir mal irgendwie laissez-faire. Was ich gut finde, ist, dass das Gericht auch gleich gesagt hat, Bitte, lieber Gesetzgeber, ihr habt Zeit bis Ende Juli 25. Also fangt an, euch einen Kopf
Genau.
zu machen. So.
Genau.
Und
Ja.
also, dass das jetzt auch mit einer Frist unterlegt ist.
Ja, und da an der Stelle verstehe ich auch immer nicht, das gibt ja aber bei verschiedenen anderen Gesetzgebungsverfahren auch so, warum man das nicht vorher auf dem Schirm haben kann, ne? Also ist das dann immer so eine Form von, na, wir versuchen es mal, vielleicht merkt es keiner. Oder einfach irgendwie Unwissenheit oder Naivität oder so, aber es ist ja schon noch immer ein bisschen eine Ohrfeige für die Leute, die diese, naja, die dieses Gesetz versuchen auf den Weg zu bringen, wenn dann, naja, das Bundesverfassungsgericht sagt, Moment mal, das funktioniert so nicht.
Auf der anderen Seite ist es ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass ja, die drei Säulen des Staates unabhängig voneinander agieren sollten und
Ja.
dass eben es einen Grund hat, warum wir eine Gesetzgebung haben und Gerichte haben, wo eben auch jeder von uns dann auch das Recht hat, bis dahin zu prozessieren. Ich meine, klar, das braucht einen langen Atem und ich weiß gar nicht, wann das sozusagen irgendwann angefangen hat. Das wird ja sicherlich auf Landesebene begonnen haben. Man geht ja, glaube ich, nicht gleich ans, geht man gleich ans Bundesverfassungsgericht, obwohl es war ein Bundesgesetz. Gut, ich merke auch hier schon wieder Mut zur juristischen Lücke, aber am Ende, genau, dafür ist es da. Das Bundesverfassungsgericht guckt dem Gesetzgeber auf die Finger und schauen wir mal, wie das nächste BKA-Gesetz dann aussieht.
Na gut, hier geht jetzt zumindest die Überarbeitung ein bisschen schneller, ne? Bei der vorherigen Nummer mit dem DRA. Ich meine, das war 2013 und 11 Jahre später gibt's dann da ein Urteil.
Ja, aber
Das
das war ja
sind,
wieder EuGH, ne? Ja, klar.
ja, natürlich, ja klar, genau so, aber ich glaube, der Kollege hat auch wahrscheinlich genug Geld verdient, dass ihn das jetzt nicht so sehr, nicht so wahnsinnig, hoffentlich nicht so wahnsinnig tangiert in seinem wirtschaftlichen Auskommen so, aber hilft ihm als Spieler jetzt an sich auch nicht mehr. Aber ja, dauert dann eben tatsächlich so seine Zeit, genau. Cool, na, das werden wir auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Könnt ihr euch auch nochmal belesen zu der Thematik. Ich habe jetzt hier gerade gesehen, dass der Artikel ist sogar heute, gestern nochmal aktualisiert worden. So. Also könnt ihr da auf jeden Fall nochmal reinlesen. Und wer es ganz genau wissen will, der findet da sogar ein Aktenzeichen.
Genau. Und wie gesagt, die Entscheidung ist von gestern. Deswegen, wir sind manchmal auch sehr aktuell in diesem Podcast.
Richtig, genau. Super gut, dann ist mein sonstiger Themenzettel leer, deiner vermutlich auch, sonst würden die Sachen wahrscheinlich hier drin stehen. Und die Theatraliknummer nehmen wir mal noch mit in eine der nächsten Sendungen, wobei ja jetzt auch erstmal ein Päuschen ansteht. Das haben wir letzte Woche ja schon diskutiert. Also nächste Woche gibt es auf jeden Fall keine Folge. Aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Und dann, genau, gibt es den. Am 16.10. haben wir eigentlich wieder eine regulär geplante Aufnahme,
Genau, so
die
sieht's aus.
auch wieder sehr, 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 sehr cool werden könnte, möglicherweise, hoffentlich wird. Genau.
Allein schon deshalb, weil wir dann wieder mindestens zu dritt sind.
Ja, das ist sicher so. Ja, das ist sicher so. Genau. Dann spoilern wir an der Stelle auch nicht mehr und schicken euch jetzt sozusagen in eine, ja, in eine einwöchige Podcast-Pause. Wünschen natürlich trotzdem ganz, ganz viel Spaß beim Spiel gegen Greuther Fürth. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, ob ich im Stadion sein kann, weil wir möglicherweise nochmal unterwegs sind. Und dann ist die nächste Partie, die uns bevorsteht, das Auswärtsspiel beim Hamburger SV. Also da sind die nächsten sicheren 3 Punkte auf jeden Fall am Start. Also können wir dann mal gucken, ob wir den anstehenden Heimsieg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth dann in Hamburg auch vergolden können. Aber das ist nochmal ein Gespräch für, ja, Mitte des Monats oder vielleicht auch Ende des Monats. Oder ja, am 23. haben wir dann die Auswertungsfolge zum HSV-Spiel. Schauen wir also mal. Genau, fein. Dann machen wir hier einen Punkt an der Stelle und gibt dir eine Menge Lesestoff für die nächsten 2 Wochen dann in den Shownotes. Also schaut da sehr, sehr gern mal rein. Und dann, ja, Kerstin, bleibt mir eigentlich jetzt erstmal nur noch, dir Tschüss zu sagen und einen ganz grandiosen Abend zu wünschen. So.
Genau, und ich verbleibe mit schönen Grüßen. Denk dran, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und damit habe ich jetzt
Ha,
wieder meine Phrasenschweinführung übernommen.
ha, ha. Yep.
Habt morgen alle einen entspannten und schönen Happy Einheitsday. Und ja, gehabt euch wohl.
In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin, tschüss.
Tschüss.